Ja, guten Morgen, ganz herzlich willkommen zur Multimedia im Netz. Ich habe da so eine tolle Titelfolie nochmal produziert, um diesen Einschnitt so ein bisschen nochmal klar zu machen. Ich möchte also jetzt schon weiter über Technologien reden, aber vielleicht über Dinge auch, die weitergehen als Technologien, die den Hintergrund für Technologie darstellen, und zwar Basistechnologien für Multimedia im Netz oder für Network Multimedia. Und wenn Sie sich an die Gliederung der Vorlesung erinnern, dann sind wir jetzt in diesem Kapitel 5 und das ist am Ende des Teil 1, was wirklich sehr technisch war, wo es einfach darum geht, wie funktionieren interaktive Anwendungen im Web, insbesondere wenn Sie Multimedia einbeziehen, was versteht man unter dieser modernen Generation von Webdiensten. Das waren so die 2, 3, 4, die Kapitel. Und jetzt sehen Sie diese Basistechnologien, das werden 3 Abschnitte sein, wobei der erste sich über 2 Vorlesungen erstreckt, nämlich digitale Rechte. Es geht heute um Rechte und Rechtemanagement. Da werde ich sehr weit ausholen, zu erklären, was Rechte denn sind. Dann als Hintergrund dafür, wie diese Verfahren eigentlich funktionieren, ein ganz kurzer Überblick über kryptografische Techniken, die dort benutzt werden. Das wird vielleicht für den einen oder anderen, der irgendwie eine Vorlesung über Datensicherheit oder sowas hat, wird es da, oder auch eben eine Kryptografieveranstaltung, eine spezielle, wird es dann natürlich Überlappungen geben. Und dann was ganz Wesentliches noch, was für den Inhalt betrifft, nämlich Inhalt zu beschreiben. Also wie kann man Metadaten für Inhalte gewinnen, wie kann man Metadaten für Inhalte ablegen, was gibt es da an Konzepten. Und das ist ein ganz großer Block. Und Sie sehen, danach geht es dann wieder in ein komplett neues Thema, nämlich wirklich in die Auslieferung von elektronischen Medien übers Netz und die Transformation auch von traditionellen Medien, also wie Radio oder Bücher. Okay, aber jetzt sind wir zunächst mal beim Teil 2 und dort geht es eben jetzt in das rechte Thema rein und damit, wie versprochen, eben ein sehr viel weniger technisches Thema. Also Medienrechte, Literatur, ich habe ein Buch mal angegeben. Das ist übrigens ganz typisch, dass die Bücher zu dem Thema schon ein paar Jahre zurückliegen, das heißt im Jahr 2002, was eins der wenigen richtigen Überblicksbücher, Textbücher zum Thema digitales Rechtemanagement ist und durchaus zu empfehlen ist zu dem Thema. Wie gesagt, es gibt keine richtig sehr gute Literatur dazu. Das ist ein Buch hier, das ein bisschen tiefer geht und wirklich so aus dem Security-Bereich ist, also wirklich, wenn man tiefer einsteigen will, ist eine Sammlung von Spezialartikeln eigentlich. Ja, was ist denn das mit den Rechten? Ich habe jetzt die Folien ein bisschen gemischt auf Deutsch und Englisch, weil es bestimmte Dinge gibt, von denen ich mir gar nicht mehr sicher bin, ob ich die richtige englische Übersetzung dafür so genau weiß, und es auch Dinge gibt, die speziell das deutsche Recht betreffen. Also wir rutschen jetzt so ein bisschen in die Juristerei rein und ich bin natürlich kein Jurist. Ich kann Ihnen bloß so ein bisschen meine Sicht davon erklären. Also was ist denn Urheberrecht oder auf Englisch Intellectual Property Right? Das ist erstens mal eine moderne Sache. Das gibt es erst seit der Neuzeit. In der Antike und im Mittelalter gab es einfach kein Urheberrecht. Einfach deswegen, weil das Problem nicht bestanden hat, die Dinge zu vervielfältigen, ist eigentlich die Basis dafür, dass man überhaupt ein Problem in dem Thema Urheberrecht sieht. Also als Dinge mündlich übermittelt wurden oder durch vielfaches Abschreiben, ist es sowieso irgendwie unklar gewesen, was jetzt wirklich das Original ist, weil sich die Sachen unterwegs auch immer wieder verändert haben. Da ist einfach dieser ganze Begriff von dem geistigen Eigentum ziemlich verschwommen gewesen. Übrigens auch, wenn Sie die ganz alten Texte anschauen, also zum Beispiel gibt es viele Leute, die heutzutage gerne Aristoteles zitieren irgendwie, und wenn Sie mal wirklich in die Originaltexte reinschauen, dann ist das, was wir heute als Original-Aristoteles-Text haben, sind Vorlesungsmitschriften seiner Studenten eigentlich sozusagen. Also durchaus zweifelhaft, ob das so das richtige Original ist. Also in der Antike und im Mittelalter war das alles nicht so verbreitet. Seit der Buchdruck da ist, gibt es das ganze Problem, dass man eben irgendwas nimmt und was einem vielleicht, was jemand anders geschrieben hat und davon ganz viele Kopien macht und vielleicht damit auch Geld verdient zum Beispiel. Und seit ungefähr 1700, das ist so die Renaissance, ist so die Zeit, wo das eben ja auch der Buchdruck so richtig geblüht hat, seitdem gibt es auch philosophische Theorien dazu und juristische Theorien. Es geht also um die Sicherung von Rechten für den Urheber eines Werks. Also was hat der Urheber zunächst mal an Rechten? Der hat ganz objektiv und pragmatisch gesehen Nutzungsrechte einfach. Wer darf er das nur veröffentlichen? Darf es jemand anders veröffentlichen? Muss er eine Genehmigung haben dafür? Und er hat Verwertungsrechte, das heißt, er kann irgendwas einhandeln dafür. Er kann zum Beispiel das verkaufen gegen Geld oder kann eben irgendein anderes Recht sich dafür verschaffen, dass er ein Recht aufgibt. Und das ist natürlich eine Sache, die zunächst mal für denjenigen, der Arbeit geleistet hat, um eine kreative Arbeit geleistet hat für ein Werk, was für den sichergestellt werden soll. Was ein grundlegendes Prinzip ist, und zwar wirklich weltweit und unabhängig von allen den Details, die wir gleich anschauen, ist, dass diese Rechte des Urheberrechts immer direkt bestehen. Also die bestehen einfach durch den Akt des Schaffens von irgendeinem Werk. Es gibt andere Rechte, wenn Sie daran denken, die Rechte zum Beispiel an den Markennamen, die Rechte an eine Erfindung über ein Patent, die bestehen von sich aus überhaupt nicht. Da müssen Sie zu einem einschlägigen Amt gehen, zum Beispiel zum Patentamt, und dort Ihre Erfindung anmelden. Und erst wenn das akzeptiert ist, haben Sie das Recht und können dann zum Beispiel verlangen, dass Leute irgendwelche Entschädigung zahlen, wenn Sie das benutzen. Beim Urheberrecht ist es nicht so. Da müssen Sie nirgends irgendwas registrieren, oder zumindest jetzt ist es nicht so. Das war in den USA zeitweise ein bisschen anders. Das kriegen Sie sozusagen automatisch. Dann, ich habe gerade gesagt, USA, da ist alles ein bisschen anders als bei uns. Es ist im Prinzip ein territoriales System. Das heißt, das Urheberrecht ist gewachsen in den verschiedenen Ländern und hat so ein bisschen verschiedene Prinzipien auch. Und in den letzten 10 Jahren oder so haben die Länder versucht, oder 20 Jahren, haben die Länder versucht, internationale Standards dort einzuführen, was jetzt bei digitalen Medien natürlich ganz wesentlich ist, weil das Internet global ist. Und man dadurch irgendwie schlecht sagen kann, dass das Recht eines bestimmten Landes wird angewandt, was ja vielleicht in einem ganz anderen Land genutzt wird. Wichtig ist dort die World Intellectual Property Organization, die WIPO, Webseite WIPO.int, ganz seltener Top-Level-Domain übrigens. Und bei denen können Sie auch so ein bisschen nachlesen, wer die Mitglieder sind und was da so passiert. Das sind immerhin 150 Teilnehmerstaaten und Deutschland ist natürlich auch dabei. Von welchen Werken reden wir überhaupt? Das sind natürlich ganz klassische literarische Werke, also irgendwie Bücher, aber auch irgendwelche Handbücher zum Beispiel. Also nicht nur ein Roman, sondern auch die Bedienungsanleitung für ein Gerät fällt natürlich unter Copyright. Musik, und zwar in dem Fall nicht nur das, wenn Sie jetzt ein Musikstück, irgendwie eine Aufnahme haben, dann ist es nicht nur derjenige, der die Musik wirklich aufgeführt hat, sondern da ist unter Umständen eine relativ große Menge an Leuten dabei, weil der dann Komponist da sein kann und ein Autor für den Text und die Leute, die das aufführen. Das heißt, es ist unter Umständen also eine größere Gruppe von Leuten, die verschiedene Arten von Copyright hat. Ja, ich musste jetzt gar nicht einzeln durchgehen, weil es im Prinzip alles ist, was man sozusagen mit einem kreativen Akt sozusagen erzeugen kann, bis hin zu einer Choreografie oder Pantomime oder so. Es gibt so Grenzbereiche, Architektur zum Beispiel ist letztlich auch Copyright geschützt, da wird es ganz schwierig zu überlegen, wo ist was eine Kopie, kommt ja auch vor. Und ganz interessant ist Software, die natürlich auch zu einem gewissen Grad unter das Copyright fällt und zum anderen Teil aber auch Erfindungscharakter hat, also ein Verfahren ist, und da sind ja große Streitigkeiten gerade im Gang, ob man Software wirklich patentieren kann oder nicht. Also zum Teil ist es ja schon möglich, dass man Software patentiert. Aber was mit Software natürlich immer gilt, ist, dass es ein Werk ist, das unter Copyright fällt. Ja, wenn man jetzt spezifisch die einzelnen Länder anschaut, dann interessiert uns eigentlich grob gesehen mal die Situation in den Vereinigten Staaten. Das ist das größte Land, das diesbezüglich auch ganz anders ist als andere. Dann interessiert uns natürlich Europa und Deutschland, die werde ich jetzt einzeln diskutieren. In den USA ist es ganz interessant, dass es ganz tief eigentlich in den Wurzeln der USA, in den juristischen Wurzeln der USA verankert ist, nämlich in der amerikanischen Verfassung, in der US Constitution, Abschnitt 8, steht wirklich: The Congress shall have power to promote the progress of science and useful arts by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries. Da wird also auch Patentrecht und Urheberrecht praktisch in einem Atemzug genannt, aber dort ist es eben sehr tief verankert, dass es sowas geben darf. Aber es ist nur eine Ermächtigung für einen Kongress und der Kongress hat es dann auch 1976 gemacht und einen Copyright Act verabschiedet, wo nochmal steht, dass eben die Originalwerke bzw. deren Autorenschaft in einem tangible medium of expression, also man versucht bei solchen Dingen natürlich immer möglichst allgemein zu formulieren, geschützt werden. Und da kommen wir schon wieder in Schwierigkeiten, weil ein tangible medium of expression ist natürlich was, was durch die Digitalisierung so ein bisschen aufgelöst wird. Also insbesondere das Tangible ist nur noch eingeschränkt gegeben, wenn das irgendwelche Kopien sind, die von irgendwelchen Servern geladen werden. Immerhin ist da schon eingebaut, also ein tangible medium of expression, now known or later developed, sehr zukunftssicher, from which they can be perceived, reproduced or otherwise communicated, either directly or with the aid of a machine or device. Das heißt, es ist wirklich auch Maschinenverbreitung sozusagen angedacht. Was in diesem Copyright Act drinsteht, sind drei sogenannte Doktrinen, die da eingebaut sind, die ganz wesentlich sind für die amerikanische Sichtweise auf die auf Copyright, nämlich die drei, die hier stehen. Das eine ist die sogenannte Fair Use Doctrine. Das heißt, ich kann auch Material, das durch Copyright geschützt ist, als Außenstehender, ohne das Copyright irgendwie zu haben oder erworben zu haben, zu einem gewissen Grad nutzen, zu einem ganz kleinen, sozusagen vernachlässigbaren Grad. Also wenn das sozusagen keinen wirklichen Effekt hat, insbesondere dem Urheber, demjenigen, der die Rechte tatsächlich hat, keinen Schaden zufügt, dann darf man das auch durchaus benutzen. Also insbesondere geht es dabei um den Marktwert. Das heißt, die ganze Sichtweise des US-Systems drauf, des juristischen US-Systems drauf, ist eigentlich dieser Wert auf dem Markt, den man hat, dass man also damit Geld verdienen kann. Und wenn jemand diesem Marktwert nicht schadet, weil Beispiel zum Beispiel in einem Klassenzimmer eben ein kleiner Ausschnitt aus irgendeinem Textbuch verwendet wird und die Leute deswegen bestimmt nicht das Textbuch nicht kaufen, sondern vielleicht sogar noch eher angeregt werden, dann dieses Buch zu kaufen. Das ist einfach automatisch durch diese Fair Use Doctrine abgedeckt. Da braucht man überhaupt nicht drüber diskutieren, nach amerikanischer Sichtweise. Dann gibt es die First Sale Doctrine, die ist nicht ganz so dramatisch. Das bedeutet, dass wenn ich was gekauft habe, dann ist es auch wirklich meins. Das heißt, ich kann alles damit tun. Ich kann es verschenken, verkaufen, vererben, was auch immer. Ich kann auch das in Stücke schneiden und die Stücke separat verschenken, was auch immer ich machen will damit, mit dieser physischen Kopie, die ich gekauft habe. Was ich aber nicht habe, ist das Copyright. Also ich kann nicht das Copyright erwerben für den Inhalt, dadurch, dass ich eine Kopie kaufe. Also ich darf, sprich, die Kopie nicht publizieren, indem ich sie jetzt wieder nachdruck zum Beispiel oder ins Netz stelle. Und eine dritte wichtige Doktrin ist ein Wort, das wir alle kennen, nämlich Public Domain. Public Domain stammt daher und Dinge geraten in den Public Domain, indem sie ihr Copyright verlieren. Und es gibt nur wenige Wege, wirklich das Copyright komplett aufzulösen. Und der wichtigste Weg ist tatsächlich, dass Werke eben eine Zeitschranke überschreiten. Alles, was älter als 70 Jahre ist, ist von allen Copyright-Einschränkungen befreit. Wobei damit gemeint ist, 70 Jahre nach dem Tod des letzten Mitautors an dem Produkt. Also jetzt, wenn Sie eine Aufnahme von einem Symphonieorchester haben, dann ist das tatsächlich erst, wenn der letzte Musiker gestorben ist, 70 Jahre danach ist die Aufnahme copyright-frei. Das ist so eine interessante Geschichte. Bis jetzt merkt man das noch gar nicht so, dass die in vielen Bereichen, dass es diese Regel gibt. Bei elektronischen Büchern merken Sie es ganz stark. Wenn Sie schauen, welche Bücher im Netz verfügbar sind, finden Sie ganz viele Dinge aus der klassischen Literatur. Da haben wir ja nun Werke, die digital reproduziert werden und die zum Teil sehr alt sind. Also was weiß ich, Shakespeare oder so, kann man vollkommen frei reproduzieren. Da muss man bloß aufpassen, wenn man jetzt eine deutsche Übersetzung hat, dann hat natürlich der Übersetzer wieder ein Recht dran. Bei anderen Sachen, Filmen, Musik und so weiter, ist es so, dass die 70 Jahre natürlich im Moment rein von der Technologie noch eine harte Beschränkung sind. Aber schrittweise kommt es. Also es gibt inzwischen schon eine ganze Menge. Man kann bloß zurückrechnen, 1940 oder so. Also wir kommen jetzt in den Bereich, wo so ganz klassische Musik, Tanzmusik der Nachkriegs- oder Kriegszeit viel Jazz und Ähnliches, dann anfängt aus diesem Bereich hier langsam rauszufallen. Weil das sind also es wird im Laufe der Zeit so passieren, dass wir immer mehr auch dann wirklich durch diese Altersgrenze sozusagen freie Musik zum Beispiel bekommen. Das Ganze war aber natürlich 76 und ist nicht wirklich für die digitale Welt vorbereitet. Deswegen haben die USA einen weiteren Kongressbeschluss, nämlich den Digital Millennium Copyright Act von 1998, der also ganz explizit digitale Medien anspricht und auch versucht, eben die WIPO, also diese internationale Organisation, deren Regeln sozusagen umzusetzen. Und da ist insbesondere interessant für uns, wenn wir uns mit Technik digitaler Medien befassen, der Abschnitt 1201, das Nummer ist nicht so wichtig, nämlich diese sogenannte Anti-Circumvention Provision. Da steht, und das kann man mehr oder minder wörtlich anschauen, dass es verboten ist, Geräte herzustellen, die dafür da sind, um technologische Hilfsmittel, die das Copyright schützen, zu umgehen. Das heißt, also technologisches Hilfsmittel, um Copyright zu schützen, wäre zum Beispiel Kopierschutz und ein Gerät, das nun explizit dafür verkauft wird, dass man Kopierschutz umgehen kann, ist einfach verboten. Ne? Das ist nach amerikanischem Gesetz nicht zulässig. Beziehungsweise es geht noch weiter, also auch wenn man mit dem Ding noch was anderes machen kann, außer den Kopierschutz zu umgehen, und das, da kommen wir jetzt wirklich in den Bereich, wo jeder von uns insbesondere im Bereich Software wahrscheinlich schon Dinge in der Hand hatte oder vor sich hatte, die genau das tun können, die aber dann vielleicht noch was anderes auch tun können, dann ist die Frage eben, wenn das sozusagen der Hauptzweck nach wie vor ist, diese Umgehung des Copyrights, dann ist es genauso verboten. Wenn es aber wesentlich andere kommerzielle Zwecke gibt, diese Software oder dieses Werkzeug einzusetzen und nur nebenher das Copyright umgangen werden kann, dann gibt es an der Stelle offensichtlich schon so ein bisschen ein Loch. Und man darf es natürlich nicht wirklich vermarkten dafür, also nicht bewerben damit, dass man Copyright umgeht. Und wenn Sie anschauen, wie das ist heutzutage mit Software, die Kopierschutz entfernt, dann werden Sie feststellen, dass das so ungefähr daraufhin gezimmert ist. Immer die werden also beworben dafür, dass man damit Sicherheitskopien machen kann, was weiß ich alles. Und das ist dann eine unwesentliche Nebenfunktion. Und damit ist man so ein bisschen im näher sozusagen an dem legalen Bereich. Aber das ist ein ganz schwieriges Thema, das sieht man ganz deutlich. Und es ist auch ganz klar, der Gesetzgeber hat von vornherein sich auch darauf eingestellt, dass Kopierschutzmechanismen technisch nicht perfekt sind. Sonst wären ja diese ganzen Regeln völlig sinnlos. Das Ganze ist kompliziert von der technischen Seite und von der juristischen Seite. Zum Beispiel ist die Frage mit dem Fair Use, mit dem ich jemand anders keinen Schaden anzufüge, kann man durchaus argumentieren, dass das ein Widerspruch zu dieser Regel besteht, dass ich keinen Kopierschutz aufheben darf. Zum Beispiel, wenn ich für meine privaten Zwecke, nehmen wir was ganz Konkretes, eine Musik-CD, die kopiergeschützt ist, wenn ich für meine privaten Zwecke eine Sicherheitskopie mache, für den Fall, dass mir die CD irgendwie kaputt geht, weil sie in der Sonne gelegen ist, dann bin ich eigentlich in dem Fair-Use-Bereich. Solange ich die CD nicht verschenke, verkaufe, sonst was mitmache, was irgendwie den Markt beeinträchtigt, warum sollte ich das nicht tun? Aber wenn ich dabei einen Kopierschutz umgehe, bin ich eigentlich im illegalen Bereich. Insofern ist das eine Frage, die immer noch von Juristen auch nicht endgültig ausdiskutiert ist. Ganz interessant ist, dass diese Anti-Circumvention Provision auch dem Recht auf freie Meinungsäußerung widersprechen kann. Und es gibt in den USA Zeitschriften, die das ausprobiert haben, die den Code für Software, die Kopierschutz umgeht, einfach abgedruckt haben in der öffentlichen Zeitung, sich auf das Recht auf freie Meinungsäußerung und Pressefreiheit berufen haben. Und da gibt es auch längere juristische Verwicklungen drum, die auch noch nicht ganz endgültig geklärt sind. In der EU ist es so, dass wir einen anderen Ansatz zunächst mal haben. Wir haben eigentlich grundsätzlich mal in der EU ja diese Vielfalt verschiedener Nationalkulturen, die werden versucht zu harmonisieren. Es gibt von 97 dieses grüne Buch, in dem die versucht wird, sozusagen einen Standard für die EU schon mal festzuhalten. Und im EU-Vertrag tatsächlich steht auch explizit drin unter den nationalen Regeln für den gemeinsamen Markt, dass eben die Copyright-Regeln zu harmonisieren sind. Und das Ganze ist 2001 dann auch in so einem ähnlichen Gesetz wie der DMCA beschrieben, der EU Copyright Directive oder Inforichtlinie auf Deutsch. Da sind die Grundideen die gleichen. Also wir haben auch zum Beispiel die gleiche Regelung, dass man nichts verkaufen darf oder verbreiten darf, was den Kopierschutz aufhebt. Was generell in der EU anders ist, ist, dass wir sozusagen den zweiten Aspekt beim Urheberrecht noch viel stärker dabei haben. Das kommt aus dem französischen Recht und hat deswegen auch im Original einen französischen Namen, nämlich Droit Moral. Da geht es wirklich um das einfach prinzipielle Recht des Schöpfers eines Gegenstands. Also Moral ist schon vielleicht richtig, das moralische Recht, dass der Schöpfer ist, was man nicht wegnehmen kann, auch wenn der das verkauft hat, das Recht, weil er es vermarkten lässt von irgendeiner anderen Firma oder wenn es eine Stiftung spendiert hat, die das verkaufen darf und die kompletten Einnahmen für irgendwelche anderen Zwecke benutzt. Auch dann ist es noch so, dass das moralische Urheberrecht sozusagen, dass er derjenige ist oder sie, der das Werk geschaffen hat, das bleibt bei dem Schöpfer, bei dem Urheber. Und das ist ein unzerstörbares Recht und unverkäufliches Recht, was in den USA sicher auch irgendwo so im Hintergrund mitschwingt, aber bei weitem nicht so betont wird. Also das ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass die reine Marktorientierung des Urheberrechts bei uns schwächer ist. Ja, wie schaut es in Deutschland aus? Da gibt es also ein Urheberrechtsgesetz, das stammt im Original von 1965 und ist zweimal reformiert worden inzwischen. 2003 das erste Mal, eben auch um diese EU-Inforichtlinie, die wir von 2001 gesehen haben, die wieder an den WIPO-Regeln angelehnt ist, umzusetzen. Da steht auch, wofür das gut ist, nämlich die künstlerischen und ästhetischen Interessen des Urhebers durchzusetzen. Interessant ist, dass der Urheber nach europäischem und deutschem Recht immer eine natürliche Person ist, also ein Mensch, während es in den USA auch möglich ist, dass eine juristische Person, also eine Firma zum Beispiel, Urheber eines Werks sein kann. Also Microsoft könnte zum Beispiel Urheber von irgendeiner Software sein. Das ist sowas, wäre bei uns ganz ausgeschlossen. Das sind nur die Leute, die wirklich dran programmiert haben. Und die Ziele sind eben erstens, den Urheber überhaupt mal in die Lage zu versetzen, dass er weiter Werke herstellt, weil er eben zum Beispiel da attributiert wird als Urheber und auch was verdienen kann. Das ist schon der zweite Punkt, angemessene Vergütung. Und die Eigentümerstellung des Urhebers, und die wird wirklich so stark an dem Recht beschrieben wie den Eigentümer einer materiellen Sache. Und Sie sehen schon, es gibt hier zwei Dinge, die Verwertungsrechte, das ist wie in den USA sozusagen, ich darf das verkaufen, und diesen Urheberpersönlichkeitsschutz, der eben nicht veräußerlich ist und den ich auch nicht verkaufen kann. Das sind also diese zwei Dinge und den ersten Bereich, der ist also typisch europäisch und nicht so sehr, wie es in den USA ist. Das zweite schon. Was ganz interessant ist natürlich, ist hier das Recht auf Privatkopie. Also steht explizit drin, Paragraph 53 sagt, man darf zum eigenen Gebrauch Vervielfältigungen, Kopien anschaffen, anlegen. Aber es gibt Einschränkungen, insbesondere diesen Paragraph 95a, der dann wieder so ausschaut, wie es eben die WIPO vorschreibt. Kommt gleich. Das ist insbesondere in der zweiten Reform, die seit 2008, das ist noch gar nicht so lang Gesetz ist, ist das geregelt worden. Dort ist nämlich wirklich die Einschränkung für Privatkopien explizit so festgelegt worden, steht ganz klar drin, dass man kopiergeschützte Materialien nicht kopieren darf, auch nicht zum Zweck der Privatkopie. Das heißt, dieser Fall, den ich vorher hatte in Deutschland, wenn Sie also eine kopiergeschützte CD oder DVD kaufen, für Ihre eigenen Zwecke eine Sicherheitskopie anlegen, was ja nach Kopierschutz eigentlich nicht gehen dürfte, also müssen Sie dabei natürlich in irgendeiner Form den Kopierschutz umgehen. Damit sind Sie automatisch im Jenseits des gesetzlich Erlaubten. Und man sieht schon, wenn man das anschaut, was da geschrieben worden ist, dann ist da wohl gute Lobbyarbeit geleistet worden von der Industrie. Es steht auch explizit drin, dass der Tausch von urheberrechtlich geschützten Inhalten über Netzwerke verboten ist. Also es sind wirklich ganz spezifisch die Probleme, die die Industrie sieht, eben reingeschrieben worden. Was es gibt, ist eine Pauschalvergütung für Privatkopien. Das heißt, wenn man nun Kopien anfertigt, auf denen kein Kopierschutz drauf ist, ich meine, sonst ist es ja nach Gesetz sowieso verboten, kann man natürlich trotzdem Privatkopien von CDs und auch von Büchern oder so per Fotokopierer erzeugen. Da müssen die Geräte, die das ermöglichen, entsprechend pauschal sozusagen nicht besteuert werden, aber die müssen eine Abgabe leisten, die an die Urheber zurückgeht. Wie das funktioniert, habe ich gleich noch auf den Folien. Das heißt, immer wenn Sie einen CD-Brenner kaufen zum Beispiel, zahlen Sie eine Pauschale mit, die letztlich einfach eine Vergütung für die Möglichkeit ist, dass man damit Kopien erzeugen kann, Privatkopien erzeugen kann. Die Vergütungshöhe steht nicht in dem Gesetz drin, da gibt es aber ein Verfahren, wo beschrieben ist, wie das auszuhandeln ist. Und das macht zum Beispiel, haben wir dann gleich Beispiele machen, solche Organisationen wie die GEMA oder die VG Wort in Deutschland. Natürlich bei technischem Kopierschutz muss man nichts sozusagen, kann man nichts kassieren aus dieser Umlage, weil das ja sowieso verboten ist, das zu kopieren. Das ist auch irgendwie interessant. Das Ganze ist keine Bagatellklausel, also existiert keine Bagatellklausel. Das ist im Gesetz gar nicht so direkt festgelegt, ist aber explizit vom Kabinett festgeschrieben worden, 2006. Man sieht das ja immer mit der Kinowerbung da, wo der Papa im Gefängnis ist. Es ist nicht so, dass geringfügige Verstöße dagegen, also zum Beispiel die Schüler, die untereinander irgendwie Musik tauschen, dass die mit einer Bagatellklausel abgedeckt werden dürfen. Prinzipiell müssen auch Privatpersonen mit den 3 Jahren Haft rechnen, die da als Strafmaß vorgesehen sind. Das Ganze ist schwer zu kommentieren. Also man sieht genau, es ist einfach ein Erfolg der Musik- oder Medienindustrie. Ist eins der Gesetze, das natürlich in der Praxis nur extrem schwer umzusetzen ist. Insofern haben wir keine besonders glückliche Situation hier. Für uns hier, Wissenschaft und Forschung, gibt es auch was Interessantes. Wir haben Paragraph 52a derzeit, dass wir im Moment kleine Ausschnitte aus urheberrechtlich geschützten Werken für Lehre und Forschung, wenn es wirklich auf Lehre und Forschung beschränkt ist, benutzen dürfen. Also da bin ich mit diesen Podcasts, die ich ins Netz stelle, immer so an der Kippe. Wahrscheinlich wäre es juristisch besser, wenn man irgendwie Passwortschutz auf die Hörer der Vorlesung einschränkt, aber es scheint im Moment noch kein Problem zu sein. Allerdings ist diese Regelung befristet bis Ende 2012. Und die war schon mal befristet, die Befristung ist gerade verlängert worden. Und das Ziel ist, sagt jedenfalls die Frau Zypries, dass man das in dem Interview, dass man das evaluiert in den nächsten Jahren, dass man Ende 2012 sozusagen feststellen kann, wie groß denn der wirtschaftliche Schaden möglicherweise ist durch Nutzung von Inhalten in Wissenschaft und Forschung für die Verlage, vielleicht auch ein anderes Verfahren für die Entschädigung, eine Pauschalentschädigung oder sowas hat. Und das Ziel ist schon, langfristig sowas beizubehalten, dass man also in Lehre und Forschung relativ großzügig mit urheberrechtlich geschützten Materialien umgehen kann. In der Schule haben es die Schulbuchverlage geschafft, ist es nicht so richtig konsequent umgesetzt. Also ein Lehrer, der zum Beispiel Materialien aus dem Schulbuch auf einer Folie verwendet, muss die Genehmigung vom Verlag haben, sonst ist er auch schon wieder in großen Problemen. Vielleicht bloß noch eine Sache, die jetzt gar nicht so zentral ist, aber unter digitale Medien ja auch fällt. Dort werden zum Beispiel digitalisierte Bibliotheksbestände auch diskutiert. Also wenn jetzt unsere Universitätsbibliothek Medien digital zur Verfügung stellt, was ja sehr häufig ist, sagen wir, die haben Bücher in elektronischer Version, dann darf das nur an den Leseplätzen der Bibliothek physisch nutzbar sein. Das heißt, die dürfen das gar nicht übers Netz zur Verfügung stellen, dass man das zu Hause nutzen kann, das Buch. Man darf nur so viele Leseplätze gleichzeitig freischalten, wie sie physische Kopien des Buchs haben. Steht da alles in diesem Gesetz. Allerdings gibt es natürlich immer die Möglichkeit, mit den Verlagen andere Rechte zu verhandeln. Also zum Beispiel diese elektronischen Bibliotheken, die wir hoffentlich alle benutzen, über die Universitätsbibliothek, also IEEE und ACM. Die darf man natürlich übers Netz nutzen, wenn das explizit so mit dem Verlag ausgehandelt ist. Also wer es lesen will, dort steht die URL. Da steht eine ganze Menge Interessantes drin. Also das ist ein ganz schwieriges Kapitel zunächst mal. Und jetzt ist natürlich die Frage, was bedeutet das für die Technologie eigentlich? Also wenn wir uns überlegen, was ist denn eine Lösung, um diese gesetzliche Situation irgendwie adäquat umzusetzen. Und da gibt es Technologien auf ganz verschiedenen Ebenen. Es gibt Maßnahmen, die mehr so eigentlich zunächst mal die Organisation betreffen und es gibt Maßnahmen, die rein irgendwelche technischen Details betreffen. Also das, was ganz unten steht, Digital Rights Management, dass man digitale Technologie einsetzt, um zum Beispiel Kopierschutz oder Ähnliches zu realisieren. Das ist nur ein Bestandteil aus vielen möglichen. Es gibt auch eine ganze Menge Ideen, wie man sozusagen Rechte wahren kann oder die Rechte der Urheber wahren kann, adäquat die Urheber entschädigen kann, ohne dass man jetzt gleich irgendwie alles verschlüsselt und mit entsprechenden Einschränkungen überträgt. Aber natürlich gehört das auch dazu. Also ich habe da ein paar Begriffe nochmal zusammengestellt, damit man auch die englischen Begriffe kennt. Also es gibt einen Rechteinhaber, das ist der Rights Holder. Und es gibt Benutzer, die eben letztlich zugreifen wollen, die also diese verwenden wollen, make use of intellectual property rights, nicht us, sondern use. Das kann sein, dass man das wirklich kauft oder dass man es nur für eine begrenzte Zeit das Recht vielleicht auch nur einmalig hat, dann kriegt man eine Lizenz. Dann gibt es nicht nur den Rechteinhaber, sondern es gibt auch den Eigentümer des Inhalts. Das ist zum Beispiel so, dass der Rechteinhaber ein Künstler sein kann, der eine Tonaufnahme gemacht hat und der Inhalt wird aber verkauft oder weitervermarktet in Deutschland von einer bestimmten Organisation. Das ist aber vielleicht in den USA eine andere Organisation für den gleichen Künstler. Das heißt, wir haben den Besitzer der Urheberrechte sozusagen, der den Inhalt selber besitzt und wir haben, oder den Vermarktung der Urheberrechte und wir haben den tatsächlichen Erzeuger, den Rechteinhaber im Sinne der Erzeugung und der ist ein anderer. Dann kann ich natürlich solche Rechtesituationen immer verändern und das sind Rights Transactions, rechte Transaktionen. Also wenn ich eine Zeitung kaufe, dann ändert sich die Situation. Vorher wäre es illegal, dass ich die Zeitung lese, Fair Use und so weiter. Wenn ich mal bloß ein paar Zeilen lese, ist es natürlich in Ordnung. Aber dann habe ich ein neues Recht. Ich kann natürlich auch mit der Zeitung einen Vertrag aushandeln, dass ich einen Ausschnitt draus, einen Artikel zum Beispiel, in einem Buch, das ich gerade schreibe, abdrucken kann. Das ist jetzt eine andere Rechtetransaktion, wo ich mir wirklich ein Veröffentlichungsrecht gesichert habe. Oder irgendein anderer Verlag kauft den ganzen Verlag von der Zeit, wo die Zeitschrift erscheint. Das ist auch eine Transaktion, die die Rechte komplett ändert. Agent, das kennt man, das sind die Agenturen, englisch auf Deutschland, in Deutsch eher, das sind also letztlich die Organisationen, die sozusagen für einen Rechteinhaber stellvertretend agieren, um Rechte auszuhandeln und insbesondere Kompensation auszuhandeln. Und die Kompensation, die wichtigste ist natürlich Geld und das heißt auf Englisch so schön Royalties. Kriegt man dann auch, wenn man beim englischen Verlag publiziert, immer ein Royalty Statement, klingt ganz toll. Ja, und dieses rechte Management, das ist nun genau das, worum es uns jetzt geht. Das sind Geschäftsprozesse, die eben Rechteinhaber, Lizenzen, Verkäufe, die finanziellen Ausgleichszahlungen und alles, was die Bedingungen dafür sind, eben organisieren. Und zwar im juristischen Sinn und auch im Sinn der Geschäftsabteilung, also der wirklichen Marktabläufe, Geschäftsabläufe der Verkäufe. Und Digital Rights Management ist jetzt nur, dass man sozusagen das unterstützt mit digitaler Technologie. Also Rights Management gibt es auch nicht digital oder nur mit eingeschränkter digitaler Unterstützung. Und da habe ich ein paar Beispiele mal zusammengesucht, die man vielleicht auch kennen sollte, weil die auch so ein so eine Art Vorbild dafür sind, wie denn Rechte organisiert werden können. Also traditionelle Rechte-Management-Lösungen. Zum Beispiel bei Fotokopierern ist es eine, oder bei der Technik des Fotokopierens gibt es Lösungen, die nennen sich auf Englisch Copyright Clearance Center. Das ist auch der Name dieser US-Organisation, CCC, Copyright Clearance Center. Die hat die wirklich schöne URL copyright.com, wenn Sie das nachlesen wollen. Was die macht, ist, dass die von den Verlagen zunächst mal die Rechte erwirbt und die dann weiter vertritt, Fotokopien der Werke zu erzeugen, also insbesondere der Bücher und Zeitschriften. Sind also eine Riesenzahl von einfach gedruckten Werken, die von dieser einen Organisation vertreten werden und die natürlich entsprechend das wieder stellvertretend für diese Verlage was aushandelt und die Einnahmen an die Verlage auch wieder rückverteilen muss natürlich. Für uns ist vielleicht interessanter, dass das in Deutschland auch existiert. Also da schauen Sie unter vgwort.de, Verwertungsgesellschaft, Verwertungsgemeinschaft Wort. Und das ist genau das gleiche Modell. Die übernehmen die Rechte von den Verlagen und handeln insbesondere mit der Geräteindustrie und auch einzelnen anderen Organisationen. Also zum Beispiel verhandeln die ganz viel mit den Universitäten auch, über die Fotokopierer in den Universitäten, in den Bibliotheken stehen, und verhandeln dort Kompensationen für dieses Anfertigen von Kopien aus. Das ist gar nicht so klein, ja. Es sind 140.000 bis 150.000 einzelne Organisationen und Personen, die vertreten werden von der VG Wort. Und die Einnahmen, die kann man nachschauen, auch auf dieser Webseite, waren 2008 117 Millionen, 2009 434 Millionen Euro. Da fragt man sich, dass die irgendwie so einen Sprung haben, ist ganz erstaunlich. Aber das ist ein ganz schönes Beispiel auch dafür, dass man eben sieht, dass da sich sehr viel tut in dem Geschäft. Also 2010 hat man die Zahlen, jetzt 2019 sind die neuesten Zahlen, jetzt die gerade erst von kurzer Zeit publiziert worden sind. Das sind zwei Sondereffekte. Das eine ist, dass die VG Wort es inzwischen geschafft hat, mit der Industrie auszuhandeln, dass auch auf Computerdrucker Abgaben bezahlt werden, die an die VG Wort gehen, weil eben zunehmend eben nicht mehr bloß Fotokopierer im klassischen Sinn betroffen sind, sondern eben sehr häufig, dass irgendwo eingescannt wird oder gleich elektronisch bereitgestellt wird, über einen Drucker ausgegeben. Dementsprechend zahlt man jetzt mit jedem Drucker auch eine Abgabe an die VG Wort. Das hat die Einnahmen schon mal ein Stückchen erhöht, und was ganz stark die Einnahmen erhöht hat, was diesen großen Sprung ausmacht, also irgendwie ein paar hundert Millionen in einem Schlag, war eine Ausgleichszahlung, die die Industrie geleistet hat, Anfang 2009, die Geräteindustrie, also Firmen wie Hewlett-Packard und Epson, wie die alle heißen, für Multifunktionsgeräte, für diese berühmten Kopierer, Scanner, Fax meistens auch noch, aber das ist in dem Fall uninteressant, also Kopierer-Scanner-Kombinationen, die sind jetzt mit eben auch von der VG Wort in dem erfasst, und dementsprechend hat die Industrie tatsächlich mehrere hundert Millionen Euro nachgezahlt für 5 Jahre von 2002 bis 2007. Also man sieht schon, dass dort richtig gut Geld fließt, und das ja auch, denke ich, eine ganz wichtige Einrichtung auf der anderen Seite wieder ist, dass man tatsächlich als Autor dann eben, da muss man sich anmelden, das habe ich deswegen nicht gemacht für unser Medieninformatikbuch, möglicherweise schon noch vergessen. Also da muss man sich anmelden als Autor und kriegt dann aus diesem Topf eben natürlich nur eine minimale Zahlung, weil es sind ja doch ziemlich viele, die um den Topf gehen. Und es ist auch die Frage natürlich, wie macht man das, dass man jetzt, wer kriegt wie viel? Das wird momentan jedenfalls mit einer ganz globalen Berechnung gemacht. Das heißt, man versucht auszurechnen, wie ist denn der Marktanteil, was sind Marktdaten einzelner Bücher, und dementsprechend kriegt natürlich dann irgendwie kriegen die Leute, die Twilight-Bücher machen in der deutschen Übersetzung, natürlich deutlich mehr als jemand, der ein Medieninformatikbuch macht, das ist ganz klar. Interessant für uns vielleicht ist auch, dass die das Google Books Settlement mit betreiben. Also es ist ja so, dass Google Books, haben Sie vielleicht gehört, ne? Google hat ja massiv Bücher gescannt und stellt die im Netz bereit, die allermeisten davon zunächst mal Bücher, die copyright-frei sind, aber zunehmend eben auch Bücher, die insbesondere im amerikanischen oder englischsprachigen Bereich, die durchaus aktuell sind. Und Google Books hat mit den Verlagen ein Pauschalarrangement ausgehandelt, das die Rechte in den englischsprachigen Ländern betrifft. Die zahlen einfach einen bestimmten Betrag, auch an eben wieder so ein Copyright Clearance Center. Momentan ist der Stand, dass Europa nicht betroffen ist von dem Settlement, und die Europäer haben momentan verschiedene Streitfälle sozusagen in den USA laufen, wie denn jetzt eigentlich europäische Bücher, die dort reinkommen, oder Übersetzungen deutscher Bücher oder sowas behandelt werden. Und dort ist die VG Wort dann auch wieder der Repräsentant der Verlage und der Autoren. Okay, also wenn ich jetzt ein Kopierzentrum zum Beispiel betreibe, also da irgendwie auf der anderen Seite der Straße, da ist doch bestimmt gleich eins, meine Fotokopierer dorthin stelle und Kopien verkaufe, dann muss ich natürlich auch eine Lizenz von der, werden Sie wahrscheinlich sehen, auf den Kopierern ist so eine Plakette auch drauf, VG Wort, wie eine TÜV-Plakette, muss ich eine Lizenz von denen kaufen und damit auch eine Abgabe an die zahlen. Das klingt jetzt irgendwie Altmodisch, aber man sieht schon, erstens gibt es das Ganze ja bei ganz modernen digitalen Medien genauso. Das sieht man eben an den Druckern. Es gibt auch die Möglichkeit, und da arbeiten alle diese Organisationen dran, die Abrechnung wesentlich spezifischer zu machen, indem man Pay-per-Use macht, indem man wirklich sozusagen versucht rauszukriegen, wer hat denn welches Werk wie oft kopiert und das sozusagen dann zwar mit sehr, sehr kleinen Beträgen, werden das dann natürlich sein, aber sozusagen wirklich Kopien genau zu machen. Das macht momentan für eine einzelne Kopie, die jetzt ein Student macht, natürlich nicht viel Sinn, aber wenn im großen Maßstab in Unternehmen irgendwelche Dinge vervielfältigt werden, kann das sehr sinnvoll sein. Das ist ein recht erfolgreiches Verfahren und hat ziemlich wenig Overhead. Und man darf bei allen diesen Copyright-Diskussionen und Rechtemanagement nicht vergessen, diese Möglichkeiten, dass man sagt, man zahlt eine Pauschalabgabe für die Möglichkeit, was zu kopieren, und das wird nach irgendwelchen relativ pauschalen Kriterien umverteilt an die Autoren. Das ist ein extrem faires Verfahren, denke ich. Also wenn Sie überlegen, mit dem CD-Brenner sind wir im Prinzip schon soweit. Jeder zahlt seine Abgabe und nach irgendeinem Schlüssel, wie häufig eben bestimmte Musik gehört wird, könnte man ja auch irgendwie auf elektronische Medien, Last.fm oder irgendwas abstimmen, kriegen die Künstler eben entsprechend ihren Anteil. Das ist ein Verfahren, das eigentlich, wo gar nicht viel dagegen spricht, das in größerem Maßstab zu machen bei digitalen Medien. Bei Musik war ich schon bei Musik, da gibt es diese kollektiven Musiklizenzen, und zwar ist das nennt sich Voluntary Collective Music Licensing, ist der Fachbegriff. Also freiwilliges kollektive Musiklizenzierung. Was das bedeutet, ist, dass die Künstler sich zusammenschließen und ihre Rechte Verwertung sozusagen von einer großen Organisation machen lassen. Diese Organisation, die kennen Sie in Deutschland, die Gesellschaft für musikalische aufführungsmechanische Vervielfältigungsrechte, die GEMA. Und ich habe die amerikanischen auch mal hingeschrieben, das ist die ASCAP oder die BMI. Und es gibt seit neuestem, naja, neuestem seit 2000, eine eigene Organisation in den USA, die speziell für Digital Performances, also für rein digitale Aufführungen von Werken, sprich zum Beispiel Internetradio, Ausbreitung von Internet über Kabelnetze und ähnliche Dinge zuständig ist und dort eben die gleiche Rolle wie die GEMA spielt. Es ist die GEMA natürlich nicht bloß dafür zuständig, dass, wenn man jetzt eine CD kauft, dass dann die Rechte eben entsprechend, da sehen Sie auch, da haben wir das GEMA-Zeichen drauf, dass die Rechte entsprechend dann von dem Künstler erworben werden, der Künstler eine entsprechende Abgabe kriegt. Wenn Sie überlegen, an welchen Stellen Sie überhaupt Musik hören, wenn Sie in den Supermarkt gehen, läuft im Hintergrund Musik, im Flugzeug, wenn Sie einsteigen, läuft Musik, Radio natürlich, an ganz vielen Stellen auch die Warteschleifenmusik im Telefon. Alles das sind natürlich Werke, die unter Copyright stehen. Und in allen diesen Fällen ist die GEMA zuständig dafür, eben entsprechend die zu kassieren für die Nutzung dieser Rechte und das auch dann an die natürlich zurückzuverteilen an die Künstler. Also zum Beispiel, wenn sie irgendwo ein großes Fest gefeiert wird, ein öffentliches, dann wird dort Musik gespielt, und die Musik, wenn die öffentlich aufgeführt wird, muss entsprechende Abgabe an die GEMA bezahlt werden. Und wenn Sie eine CD kaufen, dann haben Sie nicht das Recht, sich jetzt da draußen auf den Platz zu stellen und den damit zu beschallen. Da müssten Sie eine Extra-Lizenz von der GEMA kaufen. Oder Sie können es natürlich in den Privatraum, und mit Ihren Freunden können Sie es anschauen. Das ist das Recht, das Sie mit oder anhören, so viel Sie wollen. Das Recht haben Sie gekauft. Und es ist tatsächlich so, dass die Rundfunkanstalten zum Beispiel wirklich melden an die GEMA, wie oft welches Lied gespielt wird, und dementsprechend auch zahlen müssen. Und Tanzschulen zahlen und so weiter, und zwar durchaus nennenswerte Beträge. Okay. Es gibt noch eine dritte Sache, dass wir hatten also jetzt die Möglichkeit, dass sozusagen Lizenzen ausgehandelt werden für bestimmte Benutzungsarten. Wir hatten diese Abgabe auf Geräte, das waren also die zwei verschiedenen Systeme. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man sozusagen einen Zwangspreis verordnet. Compulsory Licensing heißt es. Ist jetzt bei Musik und Medien eigentlich nicht so häufig. Ein Fall, wo es das gibt, ist das National Public Radio in den USA, also wo per Gesetzgeber versucht wird, einen Rundfunksender, der unabhängig von den vielen, vielen Privatsendern ist, durchzusetzen, also eine Mindestversorgung sozusagen garantiert mit Nachrichten und Ähnlichem. Dort ist es so, dass der Staat einfach einen Preis festlegt. Das kann man am besten verstehen, wenn es um Dinge geht, die die Gesellschaft wirklich braucht, die aber wo das Recht dafür aber bei irgendeiner privaten Organisation sind. Also zum Beispiel, gutes Beispiel sind pharmazeutische Produkte. Also es gäbe zum Beispiel eine Firma, die irgendwie das Krebsmedikament entwickelt, die dafür aber unglaublich hohe Preise verlangt, weil das eben so wirkungsvoll ist. Dort hat der Staat die Möglichkeit zu sagen, ihr müsst es verkaufen, wir setzen den Preis fest und das ist der Lizenzpreis sozusagen, das nachzumachen und damit ist die Sache geregelt. Meistens ist das eine Sache, die nur in wenigen Spezialfällen angewendet wird und wie gesagt, bei Medien ist das ausgesprochen ungewöhnlich. Ja, wie gesagt, Public Domain heißt, dass es eben keine Einschränkungen gibt, die auf Copyright beruhen. Wie wir vorher schon angeschaut haben, kann Public Domain aber nur in dem einen Fall sozusagen wirklich komplett copyright-freie Situationen bedeuten, wenn wirklich diese Altersgrenze sozusagen erreicht ist. Trotzdem kann man auch Dinge, an denen eine Person noch das Copyright hat, in den Public Domain geben. Und das bedeutet, dass man zunächst mal frei damit umgehen kann, das auch frei zusammensetzen kann zu neuen Medien. Was interessant ist, ist, dass es bestimmte Dinge gibt, die sind automatisch im Public Domain, zum Beispiel die Nationalhymnen sind immer im Public Domain, obwohl es da Urheber gibt, das ist einfach gesetzlich geregelt, dass das frei verwendbar ist. Und Sie haben ja manchmal bei der Musik irgendwie statt Autor stehen Traditional, also Volkslieder, steht einfach bloß Trad, Punkt. Da ist es auch so, dass der Urheber einfach nicht festzustellen ist. Also es gibt sehr viele Werke, gerade bei Musik ist das häufig, bei Melodien, da weiß man nicht, wer der Urheber ist und dementsprechend ist diese Melodie selber eben auch urheberrechtsfrei. Deswegen zum Beispiel sehr beliebt für Klingeltöne und sowas. Wenn man dann wirklich das Ganze bloß noch elektronisch reproduziert, dann hat man eben gar keinen Urheber in dem Sinn mehr. Ja, und das mit der Altersgrenze habe ich schon gesagt, 70 Jahre ist das häufigste. Es gibt aber auch Länder, die 50 Jahre oder 75 Jahre Grenze haben. Es gibt mehr, als man glaubt, an Public-Domain-Materialien, insbesondere bei den Büchern, wo man ja nun, wie ich schon gesagt habe, diese 70-Jahres-Grenze in vielen Fällen erreicht hat. Schöne Quelle ist zum Beispiel das Projekt Gutenberg, gutenberg.org. Können Sie mal schauen, da gibt es eine sehr große Bibliothek an freien Büchern. Es gibt natürlich auch welche, die speziell dafür produziert werden, dass sie in den Public-Domain kommen. Also ganz typisch wäre Wikibooks zum Beispiel. Jetzt ist es natürlich nicht ganz so einfach, wenn ich jetzt wirklich ein Produkt erzeuge, das in den Public Domain gehen soll, also wirklich auf das Copyright verzichten will, zu einem gewissen Teil jedenfalls. Wir haben ja schon gesagt, letztlich der Urheber bleibe ich trotzdem. Ich regle eigentlich vor allem die Verwertungsrechte und dementsprechend muss ich trotzdem Lizenzen dafür vergeben. Es reicht also nicht einfach hinzuschreiben, das ist urheberrechtsfrei, sondern ich muss wirklich sozusagen regeln, was genau die Dinge sind, die damit gemacht werden dürfen. Ich habe hier ein paar Beispiele dafür angegeben, also ganz bekannt und vielleicht einer der ersten in dem Bereich war diese GNU Free Documentation License, für die jetzt zum Beispiel für die Dokumentation im Rahmen von Open Source Software benutzt wird. Was vielleicht das Praktischste ist, wenn Sie jetzt an sowas tatsächlich mal selber denken, dass Sie die Rechte teilweise freigeben wollen, ist der Standard Creative Commons, der auch wieder URL hier ganz bequem dokumentiert ist. Das sind nämlich sozusagen fertige Lizenzbausteine, mit denen Sie bestimmte Rechte sich erhalten und bestimmte Rechte hergeben. Das ist ganz bewusst auf die Webkultur abgestimmt, passt also genau für digitale Medien, weil man sozusagen das Copyright selber behält, also man bleibt der Urheber, aber man sagt die Regeln, mit denen das andere benutzen. Das ganze Creative Commons ist eine Non-Profit-Organisation, das heißt, da steht jetzt keine Firma oder Industrie oder so dahinter. Letztlich sind das auch Juristen, die da ja, sozusagen ihre Arbeit auch spenden und das Ziel ist sozusagen eine ja, so ein ganzes Spektrum an Möglichkeiten aufzutun zwischen einer kompletten Aufgabe des Copyrights, also zu sagen, das ist komplett im Public Domain, und das Copyright und alle Verwertungsrechte und so weiter komplett selber zu behalten. Die wichtigsten, oder eigentlich nicht die wichtigsten, die vier Bausteine, die Kernbausteine des Ganzen, sind diese vier. Die haben auch so schöne Icons gleich dafür. Das erste ist, ich habe auch die englischen Begriffe gleich, Attribution. Das heißt, alle können damit machen, mit meinem Werk, was sie wollen. Die können das also abspielen und kopieren insbesondere und verteilen. Sie können auch abgeleitete Werke daraus bauen, also das zum Beispiel zusammenmischen mit anderen Inhalten, zu einem Film einen Untertitel machen und solche Dinge. Aber sie müssen immer bei allen Werken, die daraus entstehen, bei jedem weiterverbreiteten Kopie oder bei jeder modifizierten Version, Credit geben, sprich, die müssen meinen Namen erwähnen. Es muss dabei stehen, dass das ursprüngliche Werk von mir war. Das ist sozusagen die einfachste Regel, wo man sozusagen auch dieses ja, moralische Recht, das man der Urheber ist, dann sozusagen sichtbar macht. Und das kann man sehr leicht eben, wenn man den entsprechenden Baustein der Lizenz benutzt, verlangen. Dann müssen sich Leute dran halten. Wer sich nicht dran hält, ist dann, verstößt sozusagen gegen das Gesetz. Share alike heißt, dass andere das verbreiten dürfen, aber dass sie die Lizenzbedingungen, die man selber auf das Werk auferlegt hat, dass sie die sozusagen weitergeben müssen, fortpflanzen müssen. Das heißt, wenn ich Attribution verlange, dann müssen die anderen die Attribution bei der Weiterverbreitung auch verlangen. Wenn ich, und das ist der nächste Baustein, zum Beispiel das nur für nicht kommerziellen Gebrauch freigegeben habe, dann darf das nicht jemand nehmen und hinterher kommerziell verwerten oder an jemand geben, der das dann kommerziell verwertet, sondern er muss selber dafür sorgen, dass es weiter nicht kommerziell verbreitet wird. Das ist also ein ganz wichtiger Baustein, der eigentlich bloß sicherstellt, dass sich die Rechte sozusagen im Verlauf von so einer Rechtekette nicht zu sehr verändern. Non-commercial heißt, dass andere kopieren, verteilen und so weiter dürfen, aber nur, wenn sie damit kein Geld verdienen. Und der letzte Baustein ist, dass man das sehr wohl kopieren, verbreiten und so weiter darf, aber nur wirklich wörtliche Kopien und keine Veränderungen. Also das trifft man gelegentlich mal. Ein Beispiel, wo man das in letzter Zeit mal begegnet, das sind die, zum Beispiel diese TED-Talks, die eine sehr interessante Vortragsreihe in den USA, die im Netz frei verfügbar ist, mit super Rednern und tollen Vorträgen. Aber da steht zum Beispiel explizit dabei, man darf das auch auf seine Webseite einbetten, kein Problem, aber immer nur das ganze Ding. Nicht einen 5-Minuten-Ausschnitt aus dem Talk, der das möglicherweise irgendwie verfälscht, sondern nur das Ganze. Das wäre also so ein Fall, dass man eben keine abgeleiteten Werke haben kann. Ja, und dann kann man das natürlich zusammenbauen. Also das eine wäre Attribution, was vielleicht alleine noch gar nicht so viel Sinn macht, aber sehr beliebt und häufig wäre Attribution Share Alike, dass man sagt, ich will genannt werden und jeder, der das weiter auch von dem Empfänger kriegt, eine weitere Kopie, der muss mich auch nennen, auch wenn er es weiter modifiziert. Oder ich will, dass es nicht weiter modifiziert wird, dann muss ich sagen, Attribution, no derivatives, das heißt, ich soll genannt werden, soll nichts mehr daran verändert werden. Ich soll genannt, wenn es soll nicht kommerziell genutzt werden, oder vielleicht noch viel mehr Sinn, ich soll genannt werden, es soll nicht kommerziell genutzt werden, das soll auch in allen weitergegebenen Kopien so bleiben. Und das letzte hier wäre zum Beispiel Attribution, also ich soll genannt werden, es soll nicht kommerziell genutzt werden, es darf nicht verändert werden. Das heißt, ich darf das Ding genau so, wie es ist, für nicht kommerzielle Zwecke irgendwo einbetten. Das heißt, jemand darf ja, das quasi wie eine Anzeige schalten irgendwo umsonst, aber er darf eben sonst nicht viel damit machen, außer es einfach weiterzugeben und woanders es weiterzugeben eigentlich und zu publizieren. Jetzt kommen wir vielleicht wieder zurück auf den Bereich der wirklich lizenzierten Software, Medienprodukte, Software auch, da gibt es sowas Ähnliches, aber jetzt geht es um Medienprodukte und ganz speziell um Musik, weil digitale Medien und die Urheberrechte in dem Bereich vielleicht momentan am allerdeutlichsten zu erkennen sind, was da tatsächlich passiert. Ja, es ist so, dass die in dem Bereich eigentlich so eine Art Sättigung erreicht ist. Technisch ist es überhaupt kein Problem, auf jedem Rechner Tausende von Musiktiteln abzuspeichern. Es ist kein Problem, die zu übertragen. Bei Filmen ist es immer noch so, dass man da so Kapazitätsgrenzen hat. Also bei der Musik ist es so, dass die digitale Kopie irgendwie technisch hundertprozentig sozusagen im Griff ist. Und dementsprechend hat die Musikindustrie auch die größten Probleme momentan mit digitaler, oder vielleicht ist die erste Industrie, die massiv in der Medienindustrie Probleme hat mit digitalen Kopien. Das ist jetzt eine Meldung von 2002 und da begegnet uns jetzt eine Firma oder eine Organisation, die wir noch öfters treffen werden in dem Zusammenhang, nämlich die RIAA. Das ist die Recording Industry Association of America, also der Dachverband der Tonträgerindustrie. Klassischerweise also einfach die Schallplattenhersteller mal gewesen, die aber jetzt inzwischen natürlich auch andere Vertriebskanäle, insbesondere digitale Vertriebskanäle, so solche Dinge wie Music Load in Deutschland oder iTunes international, iTunes Music Store, natürlich mit umfassen. Ja, also diese Organisation hat eben von 2001 auf 2002 gemerkt, dass die Verkäufe zusammenbrechen. Und zwar ist das ein Effekt, der sich seitdem übrigens auch fortgesetzt hat. Also hier wird eine ganze Menge an Zahlen erwähnt, wie schlimm das ist, dass die Verkäufe der schlicht vor allem der CDs zurückgehen. Und da gibt es alle möglichen Gründe, wie hier der RIAA-Präsident sagt. 9/11 war und schlechte Wirtschaftslage. But a large factor contributing to the decrease in overall shipments last year is online piracy and CD burning. Und dem zitieren auch so ein Survey, dass die Leute keine Musik mehr kaufen wollen, weil sie sagen, sie laden das von irgendwelchen unklaren Quellen meistens illegal oder sie kopieren direkt die CDs von irgendeinem Bekannten. Das ist ein Problem, mit dem die Musikindustrie natürlich konfrontiert ist, wobei man sich darüber streiten kann oder eigentlich fast nicht mehr darüber streiten kann, ob es wirklich sinnvoll ist, die Reaktion, die die Industrie zunächst mal genommen hat, nämlich das alles in den kriminellen Bereich zu verschieben und sozusagen wir versuchen das zu verbieten, dass das passiert. Das hilft in der Regel bei solchen Marktdingen nicht. Wie gesagt, das ist eine Bewegung, die man sozusagen seit 2002 hat. Da sind eine Menge seltsame Annahmen hinter dieser Theorie, die da steht, dass die Verkäufe wegen Online-Piraterie zurückgehen. Erstens, man wird immer angenommen, dass jede Datei, die irgendwo runtergeladen und kopiert wird, dass die verlorenes Einkommen ist sozusagen. Dass jeder, der diese Musik umsonst hört, dass der die auch gekauft hätte, wenn er die Möglichkeit nicht gehabt hätte, das umsonst zu bekommen, was ökonomisch ziemlich absurd ist, weil man hat ein begrenztes Budget und vielleicht hört man es eben bloß deswegen, weil sie umsonst waren, sonst wird man es halt einfach nicht hören. Dieser Gedanke ist überhaupt nicht drin. Es wird immer sozusagen so gerechnet, alles, was illegaler Download ist, wird sofort zu seinem Marktpreis reingerechnet. Und insofern kann man sich über die ganze Diskussion ein bisschen streiten. Es gibt eine Menge andere Effekte, die nicht reingerechnet werden. Also zum Beispiel, dass, wie ich schon mal gesagt habe, dass bei künstlerischen Produkten oft die Verbreitung vielleicht wichtiger ist als jetzt wirklich der Marktwert. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, die Zahlen, die auf der Basis von einer Datensammlung, die ich im Netz gefunden habe, die Zahlen, die RIAA jedes Jahr publiziert, seit 1990, in ein Excel-Sheet einzutippen oder zu ergänzen, Excel-Sheet, das ich zum Teil schon fertig gefunden habe. Und da sind viele Dinge aufgelistet. Also wer sich da interessiert, kann unter RIAA.com die Dinge nachlesen. Dort werden wirklich für den US-Markt allerdings die Verkäufe in den einzelnen Medienträgern aufgelistet. Also wie viele CDs, wie viele Langspielplatten, wie viele Vinylplatten, wie viele Kompaktkassetten wurden verkauft, wie viel ging in den Download, wie viel ist an Lizenzen an irgendwelche Kabelbetreiber und so weiter. Woher kamen die Einnahmen für die Musik einfach? Und ich habe das jetzt natürlich, weil das so viele Zahlen sind, bloß auf einen Aspekt zugespitzt, nämlich die Frage, digital oder nicht. Und also hier Total Physical heißt, wie viele Exemplare von physischen Musikdatenträgern wurden verkauft. Das bedeutet in der Zeit, von der wir jetzt reden, zum allergrößten Teil CDs, also einfach Audio-CDs, kommen natürlich, je weiter nach hinten wir kommen, noch irgendwie so Super-Audio-CDs und DVD-Audio und sowas alles mit dazu. Und Sie sehen, das Ganze ist eine Entwicklung, wenn man jetzt bloß die grünen anschaut, die grünen Balken anschaut, die über die Zeit so halbwegs konstant war, um 2000 rum vielleicht sowas wie einen Peak hatte und dann angefangen hat, deutlich sich nach unten zu bewegen. Das war die Zeit, wo diese Pressemeldungen waren, ne, wo es hieß 2000 bis 2002 oder so. Dort ist es tatsächlich so, dass der Verkauf an physischen Trägern zurückgeht. Man darf nicht ganz vergessen, dass natürlich auch Sättigungseffekte da sind, weil zumindest in den Jahren hier vorne haben viele Leute, und da gehöre ich auch dazu, Dinge, die sie schon physisch hatten, nochmal physisch gekauft, was das mal als Langspielplatte hat, eben nochmal als CD gekauft. Ist auch so ein Effekt, der nicht wirklich reingerechnet wird in den Statistiken, aber es ist also absolut nicht wegzudiskutieren, dass die Verkäufe physischer Items hier dramatisch runtergehen. Und wenn die gewusst hätten bei der Pressemeldung, wie schlimm das runtergeht, hätten sie noch viel mehr geschrien. Das heißt, es ist also gerade auch in den letzten Jahren sehr signifikant. Was man allerdings sieht, und das ist dieser rote Balken, seit 2004, vorher ist der Balken nicht existent oder so klein, dass man hier gar nicht darstellen kann, das sind die digitalen Verkäufe. Das heißt, es sind wirklich einerseits diese Digital Performance Einnahmen, von denen vorher die Rede war, für also Lizenzen für Internet, Radio, und andererseits eben die Downloads, für die bezahlt wird, also iTunes Music Store zum Beispiel und ähnliche Dinge. Und da sieht man, dass das eine entsprechend dramatische Aufwärtsentwicklung nimmt. Was man aber auch insgesamt sieht, ist die Anzahl der Verkäufe insgesamt, wenn man die zwei zusammentut, hat in dem Zeitraum, gerade wo die digitale Verbreitung angefangen hat, eben auch enorm zugenommen. Und das sind ja hier jetzt nur die von der RIA registriert sind, das heißt, das sind wirklich die legalen Verkäufe, das wird die Downloads, die illegalen Downloads, sind dort nicht wirklich drin. Das heißt, es wird insgesamt, also jetzt ist ein bisschen zurückgegangen, aber ist insgesamt sozusagen noch nie so viel Musik in irgendeiner Form gekauft worden wie 2008. Was für die Musikindustrie wieder ein bisschen enttäuschend ist, ist, dass wenn man das Ganze jetzt umrechnet auf den Marktwert, also was war der Preis, der letztlich damit über den Ladentisch gegangen ist, also der blaue Balken ist immer die Summe, ne, von dem roten und grünen. Der ist am Anfang immer gleich dem grünen und am hinten, da wo es rote Balken gibt, wächst der blaue Balken entsprechend. Das ist ungefähr, geht nicht ganz auf, weil es noch ein paar andere Dinge gibt, die reinspielen, aber so ungefähr ist das blaue, das rote und das grüne zusammen. Ja, also das ist jetzt die gleiche Statistik, bloß dass eben jetzt für jede CD gesagt wird, wie viel sie in Dollar wert ist und für jeden Download meistens irgendwie die 99 Cent. Und da sieht man, dass diese Downloads eben, naja, halt viel billiger sind letztlich im Preis und auch vom Volumen her immer noch deutlich unter den CD-Verkäufen sind. Also wenn Sie das vorher anschauen, ist ja so, dass in Stückzahlen viel mehr digitale Items verkauft werden als physische Items. Die sind aber billiger, das liegt daran, dass auch im Wesentlichen nur einzelne Tracks ganz viel verkauft werden. Dementsprechend ist das, was man an Geld damit erlöst, immer noch weniger als die Hälfte von dem, was man mit den physikalischen Trägern, also den CDs, erlöst. Immerhin, also ich meine, das ist eine dramatische Veränderung. Früher hat es mir so ausgesehen, als wäre das bloß winzig im Vergleich. Ja? Hm?
Verkaufter Gegenstand gemeint und nicht verkaufter Track?
Verkaufter Gegenstand hier, und das kann alles sein. Also das kann, insofern sind die Units ein bisschen schwierig. Da stehen wirklich untereinander einzelne Tracks und einzelne Alben. Also ein Album ist auch eine Unit, ein Track ist auch eine Unit. Insofern kommt diese ganz große Zahl hier zustande, weil da eben manche Leute kaufen Alben, aber die allermeisten kaufen einzelne Tracks. Und das erklärt auch, warum das eben nicht so, das Verhältnis dann in Zahlen eben nicht, also in Dollar nicht mehr ganz so toll ist. Das sind also Millions US-Dollar. Also insgesamt ist es so, dass die Einnahmesituation natürlich schlechter wird, aber auch nicht so dramatisch viel schlechter wird, wie es vielleicht ausgesehen hat, weil es gibt ja möglicherweise auch Gründe, warum die Musik einfach zu teuer war am Anfang und sich das jetzt auf ein vernünftigeres Maß einspielt. Also das Ganze ist ein extrem kompliziertes Thema und setzt so ein bisschen den Hintergrund für das, was jetzt das technische digitale Rechtemanagement bedeutet. Das da oben, da habe ich interessanterweise die Kopfzeile übersehen mitzukopieren. Das ist aus dem neuesten Statistik von der RIAA. Das links ist die Zahl von 2008, rechts ist die Zahl von 2009. Das heißt, und das geht über lange Jahre, haben wir vorher gesehen, immer so dahin. Das heißt, wir haben jetzt 41% der Shipments, der Verkäufe auf der digitalen Seite, und das Verhältnis verschiebt sich von Jahr zu Jahr ganz deutlich auf die digitale Seite. Das heißt, das ist die Situation, vor der die Musikindustrie steht. Physikalische Verbreitung von CDs geht dramatisch zurück, ist wirklich ein Markt, der extrem einbricht. Es ist völlig klar, dass die Verbreitung über digitale Kanäle, über irgendwelche virtuellen Einrichtungen im Internet über kurz oder lang das Einzige sein wird, was übrig bleibt, und der CD-Verkauf zu einer Randerscheinung werden wird. Es gibt Erfolgsmodelle, also dieses Sound Exchange zum Beispiel, die eben Internetradio und andere digital irgendwie nachvollziehbare Quellen verfolgen, die produzieren zunehmend mehr Einnahmen. Das sind ist eine 50% Steigerung von einem Jahr zum anderen. Die totale Summe ist noch nicht so richtig hoch im Vergleich zu den anderen, aber da ist also eine Spur für eine neue Einnahmequelle, die guten Sinn macht. Und generell ist der Musikmarkt im Sinn des Gelderlöses am Schrumpfen, allerdings im Sinn des Musikgebrauchs, denke ich, immer noch am Wachsen. Da gibt es natürlich jetzt verschiedene Arten, wie man darauf reagieren kann. Also das eine ist, das werden Sie gleich sehen, dass man halt sagt, wir müssen dafür sorgen, dass die Musik eben nur noch legal vertrieben wird und dass man den Raubkopien und nicht bezahlte Käufe auf digitalem Weg ausschließt. Es gibt aber auch, wenn man jetzt in die Literatur schaut, ich habe hier zum Beispiel einen Artikel von einer Tagung von 2005, den man nachlesen kann zu dem Thema, zitiert, dass es nicht so ganz klar ist, ob man diese wirtschaftlichen Probleme, die jetzt gerade beschrieben wurden, ob man die wirklich dadurch angehen kann, dass man Kopieren und Tauschen von Musik behindert. Also das ist einfach eine soziale Aktivität zunächst mal, das haben wir eigentlich auch schon immer gemacht. Es ist bloß so, dass durch die digitale Kopie halt verlustfrei getauscht werden kann. Und es ist, man kann nachweisen, im Papier werden auch wirklich empirische Nachweise geführt dafür, dass dieses Sharing von Musik, das Austauschen von Musik sehr oft auch zu nachfolgenden Käufen führt. Von CDs vielleicht sogar oder von legalen Downloads vor allem, aber insbesondere auch von anderen Dingen, nämlich Konzerttickets zum Beispiel oder auch irgendwelche T-Shirts, die mit dem Bandnamen und ähnliches, was einfach auch ein Marktsegment ist, das immer wichtiger wird, dass sozusagen die frei verteilte Musik, also machen ja viele Musiker inzwischen ganz absichtlich und bewusst, dass sie die Musik freigeben und sagen, letztlich kommt zu unserem Konzert oder kauft doch unsere nächste CD, und es zum gewissen Teil als Werbung benutzen. Also es ist nicht ganz klar, ob wirklich das Problem bei den illegalen Downloads liegt. Möglicherweise ist das nicht das Kernproblem, das die Musikindustrie angeht. Aber trotzdem ist es so, dass natürlich Kopierschutz und überhaupt Schutz von Medienobjekten ein technisches Thema ist, das wir uns jetzt dann auch näher anschauen werden. Das heißt, das nächste Kapitel ist, dass wir uns über DRM ein bisschen unterhalten, aber da möchte ich auch noch mal ein bisschen ausholen, und bevor ich das wirklich die eigentlich relativ einfache Idee von verschlüsselungsbasierten DRM erkläre, möchte ich noch mal erklären, was überhaupt sozusagen Rechte an Musik oder anderen Medienobjekten sind, wie man die so beschreiben kann, dass man es digital in den Griff kriegt. Also, das ist jetzt genau die richtige Stelle, um 10 Minuten Pause zu machen. Um 5:30 geht es weiter, dann mit dem Abschnitt 5.2. Ja, wie versprochen, beim Rechtemanagement jetzt in rechte Modelle. Und da habe ich jetzt noch einen weiteres Item hier bei der Literatur dazu getan, nämlich ein Buch von Mark Steffig, Internet Dreams, von MIT Press. Das ist ein Buch, das sich irgendwie recht schön liest, also eigentlich eine Sammlung von Artikeln ist, allerdings schon ein bisschen fast historische Bedeutung hat, also von 1996 stammt. Wir haben ja schon Content Right Transactions, also Transaktionen, die Inhaltsrechte betreffen, angeschaut. Ein typischer Fall wäre, ich kaufe ein Buch. Was kriege ich denn, wenn ich ein Buch kaufe? Dann kriege ich ja ganz verschiedene Rechte. Ich habe zum Beispiel das Recht, eine Kopie von dem Ding zu lesen, so viel ich will. Ich kann diese eine Kopie jemand anders geben, dann kann ich es aber selber natürlich nicht mehr lesen, weil ich es los bin. Was zum Beispiel schon eine interessante Frage ist, digitale Bücher, ich habe in der Regel nicht das Recht, das Buch in einer anderen Technologie zu bekommen. Das kann sein, manche Verlage machen das. Also gerade bei Fachbüchern ist es manchmal so, dass wenn man das physische Buch kauft, dass man dann die elektronische Kopie dazu bekommen kann. Und da geht es dann schon wieder darum, wie kann ich denn sozusagen sicherstellen, dass derjenige, der die physische, dass das derjenige ist, der die physische Kopie hat. Also da gibt es so lustige Spielchen, wie dass man dann gefragt wird, schlagen Sie die Seite 25 auf und sagen Sie, was das zweite Wort in der dritten Zeile ist. Das solche Dinge. Also das ist nicht automatisch dabei, zum Beispiel ein E-Book oder ein Audiobuch mitzubekommen. Was auch nicht mit dabei ist, ist, dass ich außerhalb diesem Fair Use, also dem, was jeder darf, das Buch zitieren darf. Also wenn ich jetzt mehrere Seiten davon irgendwie abschreibe in meiner eigenen Publikation, dann muss ich den Autor um Genehmigung bitten. Nehmen wir ein anderes Beispiel, wenn ich ein Kinoticket kaufe, dann habe ich auch ganz bestimmte Rechte, nämlich den Film einmal anzuschauen. Es gibt auch, vor allem in den USA, gibt es Kinos, wo man den ganzen Tag, wo man Tageseintritt sozusagen zahlt, kann man es auch mehrfach anschauen. Ich darf aber nicht dann rausgehen und einen Freund mit reinholen und sagen, der darf das mit anschauen, der muss extra zahlen. Und ich darf, wie missverständlich immer angekündigt wird, auch zum Beispiel keine Videoaufzeichnung davon machen. Das heißt, es gibt so ganz verschiedene Rechte eigentlich, die ich kriege. Wenn Musik im Radio spielt, dann zahle ich zunächst mal nichts, wenn das in vielen Ländern zahle ich wirklich überhaupt nichts. In Deutschland muss ich halt einfach die Gebühr für den Rundfunkempfang zahlen. Aber ohne, dass ich jetzt noch spezifisch was zahle, darf ich hier zuhören und darf es auch für persönlichen Gebrauch aufzeichnen und wieder anhören, darf es aber zum Beispiel nicht diese Aufzeichnung dann wieder weiterverbreiten öffentlich. Das heißt, das ist eigentlich ein ganz komplexes System von Rechten und bevor ich jetzt irgendwas digital sicherstellen kann, muss ich jetzt erstmal beschreiben, was ist denn überhaupt das Recht, das ich kriege. Und da kommt jetzt dieser Mark Steffick ins Spiel, das ist ein Forscher von dem berühmten Palo Alto Research Center, PARC, das in so vielen Bereichen der Informatik immer ganz wesentliche Kerninformationen geliefert hat. Da gibt es einen Artikel, der heißt Letting Loose the Light, und ist in dem Buch von Mark Steffick auch drin, das ich vorher zitiert habe. Und der hat mal eine grobe Klassifikation aufgestellt, die einem schon mal hilft, ein bisschen zu verstehen, welche Rechte es denn überhaupt gibt. Es gibt die sogenannten Render Rights, die Transport Rights und die Derivative Work Rights. Also Render Rights heißt wiedergeben. Ich darf das Medium wiedergeben. Zum Beispiel ausdrucken, was natürlich insbesondere bei Texten interessant ist und Büchern. Ich darf es abspielen entsprechend, wenn ich Musik oder Video habe. Und zu den Render Rights gehört auch das Exportieren. Das heißt, ich darf es auf einen anderen Datenträger zunächst mal übertragen, der aber immer nur für meinen direkte Nutzung ist, die ich nicht jetzt an eine andere Person übertrage. In dem Moment, wo ich den Datenträger nehme und das einer anderen Person gebe, das kann ich gleich natürlich auch über das Netz machen, bin ich schon in der zweiten Kategorie, nämlich bei den Transport Rights. Also wenn Sie das bei dem Export anschauen, das ist wirklich das Ding, ist sozusagen im persönlichen Bereich diesen einen Benutzers. Transportieren gibt es drei verschiedene Kategorien. Das eine ist, ich mache eine Kopie. Das heißt, ich behalte das Original und der andere hat dann auch was, das so gut ist wie ein Original oder vielleicht auch ein bisschen anders, aber in dem auf jeden Fall die Inhalte mit drin sind. Ein Transfer ist was anderes. Das ist wie wenn ich ein Buch verkaufe, dann ist mein Original weg und der andere hat jetzt das Original. Das heißt, ich habe nachher keine Rechte mehr. Und ein Loan, also das Verleihen, das ist insbesondere natürlich interessant bei öffentlichen Bibliotheken und Sie wissen, dass es sowas über das Internet im großen Maßstab gibt, also zum Beispiel iTunes und andere Organisationen, die machen ja inzwischen digitalen Filmverleih und da heißt es, ich kriege das Recht, wenn ich die Bibliothek bin oder iTunes, ich verleihe das Recht sozusagen für eine gewisse Zeit an jemanden, das anzuschauen und bekomme es aber wieder zurück, das wird wieder weggenommen nach. Unter bestimmten Bedingungen. Eine dritte Dimension sozusagen, eine dritte Klasse von Typen von Rechten sind diese abgeleiteten Rechte. Ich kann aus einem Stück Medium sozusagen, also ein Medium, Medienobjekt, was ausschneiden. Also ich kann zum Beispiel aus einem Bild einen Ausschnitt machen oder ich kann aus einem Film ein paar Minuten rausschneiden und habe damit ein abgeleitetes Werk. Also was man ganz häufig in YouTube findet, irgendwelche Ausschnitte aus irgendwelchen Filmen oder Fernsehsendungen, das ist ein abgeleitetes Werk. Was in sich eigentlich wieder zwei Rechte beinhaltet, nämlich das natürlich das, die Rechte, die im Originalwerk sind und die Rechte dessen, der den Ausschnitt bestimmt hat, weil in manchen Fällen natürlich das Ausschnitt bestimmen oder wenn das dann eine Zusammenstellung verschiedener Ausschnitte ist, auch ein kreativer Prozess sein kann oder ein schützenswertes Werk. Dann gibt es die Möglichkeit, was zu editieren, das heißt wirklich zu verändern, also in einem Bild zum Beispiel irgendwas reinzukopieren, eine Person rauszuretuschieren, eine Person reinzutun oder irgendwie einen Schriftzug durch einen anderen zu ersetzen, ähnliches. Das wäre, das Ganze kann man sich natürlich bei Ton und Film genauso vorstellen. Das ist ein sehr starkes abgeleitetes Recht. Und dann gibt es das Einbettungsrecht, das heißt, ich nehme das Ding so, wie es ist, binde es aber in einen anderen Kontext ein. Das heißt, ich nehme zum Beispiel ein Bild und binde das auf irgendeine Webseite von mir oder auf ein Druckdokument, das Umschlagbild oder so, oder Illustration mit rein. Das sind auch wieder ganz verschiedene Arten, wie ich ein Medienobjekt nutzen kann. Also das ist schon mal eine sehr hilfreiche und recht vollständige Klassifikation. Es gibt noch eine weitere ganze Gruppe von Rechten, die man jetzt nicht unbedingt explizit aufführt in der Regel in solchen Rechteverleihungen sozusagen, Lizenzen für Rechte, nämlich Hilfsrechte quasi. Dazu gehört Backup. Das heißt, ich kann einfach eine Sicherheitskopie machen als reine Schutzmaßnahme gegen technische Probleme. Oder Caching. Ich darf eine Sicherheitskopie, eine temporäre Kopie anlegen, die eigentlich bloß für Performancegründe da ist. Dass zum Beispiel mehrere Leute, die alle das Recht haben, darauf zuzugreifen, dass die nicht jeder ihren eigenen Transportkanal zum Urheber aufmachen müssen, sondern gemeinsam irgendwo näher an dem Verbraucher sozusagen eine Kopie schon da ist, von der sie das laden können. Ganz häufig bei Webseiten der Fall mit Proxy-Servern. Dann gibt es Integritätsrechte für die Daten, also sozusagen die Möglichkeit, die Daten zu schützen gegen Verluste oder gegen einfach Schäden an den Daten. Das bedeutet, dass ich zum Beispiel irgendwelchen redundanten Code dazu tue zu den Daten, irgendwelche Quersummen, um sicherzustellen, dass auf weitere Verbreitung man überprüfen kann, dass die Daten genau die sind, die im Original da sind. Das ist auch ein Recht, also diese drei Rechte hat man in der Regel, ohne dass darüber explizit geredet wird. Und die machen auch mit dem Geschäftsmodell natürlich nicht so furchtbar viel Sinn. Da Geld dafür zu verlangen, wobei wir schon gesehen haben, dass insbesondere das Backup-Right steht natürlich ein bisschen im Widerspruch zu diesem Verbot der Privatkopie. Das haben wir vorher schon gesehen. Also jetzt haben wir Rechte, die man jetzt irgendwo einordnen kann. Also ich habe ein Render-Right oder ein Transport-Right oder ähnliches. Und ich kriege an einem Medienobjekt, kriege ich natürlich immer ein ganzes Bündel solcher Rechte, vielleicht nur eins oder mehrere davon, also zum Beispiel ein Render-Right, ein Transport-Right und kein abgeleitetes Recht. Und für jedes einzelne dieser Rechte kann ich weitere Attribute angeben. Also ich kann sagen, ein Rechte-Modell in der Sicht, wie es der Steffi definiert, ist also ein Bündel von Fundamentalrechten, die jeweils mit Rechte-Attributen versehen sind. Und die drei Rechte-Attribute sind ganz wichtig, die sogenannte Consideration, das ist die Gegenleistung. Also was zahle ich? In allermeisten Fällen ist das Geld. Es kann aber auch die Freigabe von persönlichen Daten sein, was auch sehr häufig Gegenleistung ist im Internet. Es gibt Benutzerklassen, die das Ganze, für die das Recht gilt. Also zum Beispiel regelmäßige Abonnenten oder nur einzelne Besucher. Oder ich habe auch verschiedene Gruppen, wie zum Beispiel einen Studententarif und einen Normaltarif, Erwachsenen-Kindertarif, solche Dinge. Das heißt, ich kann zwischen verschiedenen Benutzergruppen unterscheiden und dann unterscheidet sich der Preis. Und dann gibt es noch die Ausdehnung, Extends, das ist die Frage, gilt dieses Recht unbegrenzt zeitlich? Gibt es eine zeitliche Begrenzung? Darf ich zum Beispiel eine bestimmte Anzahl von Wiederholungen das machen? Darf ich eine bestimmte Anzahl von Kopien erzeugen? Das ist diese dritte Dimension. Also wenn wir jetzt unser Beispiel von vorne anschauen, das Buch zum Beispiel, das ich kaufe, dann kriege ich das, ein Render-Write, das in dem Fall mit Print vielleicht ein bisschen dramatisch beschrieben ist. Also im Wesentlichen darf ich das gedruckte Exemplar lesen. Es kostet mir was, ich habe es immer, also eine Extent davon ist unbegrenzt, aber nur eine Kopie. Und es gibt keinen Unterschied in irgendwelche Benutzerklassen. Transport Rights habe ich auch. Ich kann das verkaufen, ich kann es herschenken, ich kann es ausleihen, ohne irgendwelche Einschränkungen. Da macht mir der Verlag keinerlei Vorschriften. Und ich habe keinerlei abgeleitete Rechte, wenn ich ein Buch kaufe. Wenn ich ein Kinoticket kaufe, dann habe ich ein Render Right, das anzuschauen. Das wird mir jetzt so ähnlich so ein bisschen mit Verrenkung ein Playrecht nennen. Also das wird für mich halt gespielt, so ähnlich wie das Buch für mich gedruckt worden ist. Das kostet mich was, nämlich den Eintrittspreis. Extent wäre jetzt eben zum Beispiel, dass es nur einmal, rein darf. Und Types of User wäre in dem Fall zum Beispiel Erwachsenen- oder Kindertarif. Und es gibt absolut keine Transportrechte und absolut keine abgeleiteten Rechte in dem Fall. Also das zeigt schon, dass so diese normalen Fälle, die man im Alltag trifft, dass man die in dieser Kategorisierung ganz gut einbauen kann. Das heißt, ich kriege immer eine bestimmte Menge an Render Rights, Transport Rights und Derivative Rights und dabei gibt es immer Attribute, die dort festgelegt sind. Nochmal mit dem Radio, das dritte Beispiel. Ich höre also dieses Musikstück im Radio, dann das ist also das Playright, was umsonst ist, Consideration None. Es darf nur einmal natürlich also einmal läuft sozusagen für den Nebenempfänger sein, keine Benutzerunterscheidung. Ich habe die Möglichkeit, eine Kopie für persönlichen Gebrauch anzulegen, das ist ein Transport Right. Das kostet mich höchstens das, was das Aufnahmemedium kostet, das ist hier aufgeschrieben, für reinen persönlichen Gebrauch, ist also beschränkt auf meinen persönlichen Gebrauch, ist eine Extent-Begrenzung und unabhängig davon, wer das Ganze benutzt. Also insofern kann man sozusagen alles, was vorher sozusagen in den Alltagsgeschichten drin war, kann man in dieses Schema zunächst mal reinpressen, wobei das hier natürlich noch ein bisschen informell ist und letztlich wollen wir dahin, dass das eine richtig formale Sprache wird, wenn wir auch gleich sehen, dass dort wirklich rechte Modellierungssprachen gibt. Vorher noch vielleicht ein paar Gedanken darüber, dass solche rechte Transaktionen normalerweise nicht einmalig sind, sondern in Ketten stattfinden, sind hintereinander geschaltet. Und jede Transaktion erzeugt wirklich neue Rechte. Also wenn man sich das als Kette zum Beispiel vorstellt, wir haben hier den Musiker und ganz am Schluss den Zuhörer, der die Musik hört. Und da sind mindestens zwei Stationen dazwischen. Jetzt mal in dem Beispiel wäre also eine Plattenfirma dazwischen und ein Radiosender. Und natürlich hat jedes Pärchen in dieser Kette seine eigenen Rechtevereinbarungen. Also die Plattenfirma hat zum Beispiel von dem Musiker das Recht, eine CD zu produzieren. Und das ist aber auch wieder eingeschränkt auf bestimmte Vertriebskanäle zum Beispiel. Und kann auch weiter eingeschränkt werden. Zum Beispiel ist es Ableitungsrechte, ist es zum Beispiel denen erlaubt, Coverversionen von dem gleichen Lied produzieren zu lassen. Die Plattenfirma mit dem Radiosender hat verschiedene Rechte, also ein Recht zum Beispiel haben die automatisch, ohne dass irgendeiner was tun muss, die kostet auch nichts, nämlich dass 30 Sekunden aus dem Musikstück angespielt werden dürfen. Das ist immer so, das merken Sie auch in dem iTunes Music Store und ähnlichen Einrichtungen, dass Sie in jedes beliebige Stück 30 Sekunden, und zwar genau die 30 Sekunden reinhören dürfen. Das ist eben Fair Use und Copyright frei oder ohne Einschränkungen. Natürlich gibt es noch weitere Rechte, die Plattenfirma der Radiostation geben möchte. Die werden aber in der Regel, da müssten wir jetzt eigentlich nochmal eine Institution hier irgendwie einzeichnen, werden über sowas wie die GEMA abgewickelt. Und diese anderen Abspielvorgänge, die laufen also über diese GEMA und letztlich fließen hier License Fees, Lizenzgebühren von der Radiostation an die Plattenfirma und die Plattenfirma zahlt natürlich dem Musiker auch irgendein Honorar. Und der Zuhörer, den haben wir gerade angeschaut, der darf das abspielen und persönliche Kopie erzeugen und zahlt außer den Rundfunkgebühren zunächst mal nichts. Und man sieht schon, das ist also letztlich eine relativ komplexe Kette von hintereinander geschalteten Rechten, wobei jeder sozusagen die Rechte, die er von seinem Vorgänger bekommen hat, eben benutzt, um entsprechend dann zum Nachfolger in der Kette die entsprechenden Rechte einzuräumen. Es ist auch so, dass dass Rechte auch nicht unverändert bleiben. Also ein bestimmtes Medienobjekt hat nicht ein für alle Mal immer die gleichen Rechte, sondern es kann sich über die Zeit ändern. Also ein ganz kleines Beispiel ist, wenn ich jetzt eine Radiosendung habe und Musik läuft im Radio, ich schneide die mit. Das ist ein Schritt in dieser Kette von Rechtetransaktionen. Und sobald dieser Schritt vorbei ist, habe ich natürlich diese Aufnahme und habe jetzt das Recht, unbegrenzt das abzuspielen für den persönlichen Gebrauch, habe aber zum Beispiel neue abgeleitete Rechte. Zum Beispiel darf ich eben jetzt wieder diese 30 Sekunden, egal ob das kommerziell oder privat ist, darf ich natürlich irgendwo einbetten, aber insbesondere eben auch für kommerzielle Zwecke darf ich das jetzt sehr wohl, weil ich die Aufnahme jetzt habe, eben in irgendwie auch Werbung oder was auch immer ich mache, einbinden oder auch in meine Produkte. Das heißt, das Recht hat sich jetzt geändert. Das hatte ich natürlich vorher bei der Radiosendung noch nicht, sondern das habe ich erst jetzt dazu bekommen, dadurch, dass ich eine Aufnahme gemacht habe. Und für alle Aufzeichnungen gilt das einfach. Ja, also das ist jetzt so ein Beispiel für ein Recht, wo wir jetzt in so einen Download-Service kommen. Also ich darf das anschauen oder anhören. Es kostet bestimmten Preis. Dafür darf ich es beliebig oft und für ewig sozusagen auf meinen privaten Geräten anschauen. Weil die viele Geräte und so wäre eine weitere Extent-Einschränkung. Also Sie kennen das ja von iTunes zum Beispiel, dass dort eine Einschränkung gibt, wie viele Geräte das sind. Jetzt ist die praktische Frage natürlich, das Spezifizieren ist schön und gut, aber man muss irgendwie sicherstellen, dass das eingehalten wird. Also erstens mal, wie kann man das sicherstellen, dass dass diese Rechte-Spezifikation eingehalten werden? Also dafür brauchen wir zuerst mal eine Spezifikation überhaupt dieses Rechts. Was ist denn legal, was ist nicht legal? Also diese Geschichte muss in maschinenlesbare Form gebracht werden. Und das Zweite ist, wir müssen überlegen, was unsere Technik, die wir jetzt bauen, tatsächlich tun soll. Da gibt es zwei ganz grundlegende Gedanken. Das eine ist, man kann sozusagen nur Evidenz erzeugen wollen, die im Falle, dass jetzt der Verdacht besteht, dass irgendwie gesetzliche Vorschriften verletzt werden, dann genutzt werden kann. Also ein Beweis bloß zu erzeugen, dass dieses Produkt von da und dort kam, aber keine Einschränkungen, technischen Einschränkungen für die Nutzung zu machen. Und dann noch strenger ist wirklich dafür zu sorgen, dass zum Beispiel so ein View wirklich nur ausgeführt werden kann, wenn eben technisch sichergestellt ist, dass die entsprechenden Restriktionen eingehalten sind. Das sind diese Fragen, mit denen sich jetzt digitales Rechtemanagement befasst. Ich werde da gleich jetzt mit den Rechtemodellen weitermachen. Ich habe vielleicht noch einen Begriff, der ja so ein bisschen schwer einzuordnen ist, den ich jetzt mal an der Stelle eingebaut habe. Weil nämlich jetzt immer die Rede war von so Medienobjekten, die so passiv irgendwie sind. Ja, das ist einfach bloß ein MP3-File oder ein JPEG-Bild oder ein PDF-File oder sowas. Man kann sich natürlich vorstellen, dass diese Medienobjekte, die man verteilt, dass die durchaus sehr viel aktiver sind, dass die eigentlich ausführbarer Inhalt sind. Und das ist eine Idee, die eigentlich schon eine ganze Zeit lang durch die Gegend geistert, ursprünglich von Herrn Mori definiert wurde mit dem Begriff Super Distribution und von Brad Cox eigentlich 1994 erst bekannt gemacht worden ist, so richtig, im Wired Magazine. Die Idee ist, ich kann Inhalte verbreiten, sozusagen, indem ich ihnen eine Hülle mitgebe. Das ist dann eine Datei, die im Prinzip ausführbar ist, zum Beispiel auf einem Rechner oder auf einer entsprechenden Ausführungsumgebung, zum Beispiel in einer virtuellen Maschine, Flash-virtuellen Maschine, Java-virtuellen Maschine oder ähnliches. Und in dem Moment, wo ich dieses Ding ausführe auf einem Computer, irgendeinem anderen Wiedergabesystem, muss nicht unbedingt ein Computer sein, aber Medienspieler oder sowas, wird einerseits der Inhalt wiedergegeben, möglicherweise, und es passieren andere Dinge zusätzlich. Also zum Beispiel wird gemeldet, dass ich das ausführe. Zum Beispiel wird tatsächlich der Inhalt noch gar nicht angezeigt, sondern es wird zuerst von mir eine Lizenz verlangt und dann erst der Inhalt angezeigt. Das heißt, man kann sich vorstellen, dass Medienobjekte jetzt nicht so sehr passive Dinge sind, die dann auf einem bestimmten Player gespielt werden, sondern dass man sozusagen ein in sich gekapseltes Medienobjekt hat, das man frei verteilen kann und das auf den Wiedergabesystemen alles das tut, was man braucht, um eben die entsprechenden Rechteeinschränkungen zu realisieren. Ja, interessant zum Beispiel, bloß um zu sehen, dass hier auch Super Distribution letzter Zeit eine Rolle spielt. Super Distribution 2.0 war ein Thema, wo man gerade, wo unser Zentrum, ZIM heißt das, das Zentrum, das zusammen mit der KW und der BWL von uns auch von der Informatik betrieben wird, ein Projekt mit der Telekom zusammen gemacht hat, wo man genau sowas probiert hat. Wir machen Inhalte, einen Container außenrum, der erlaubt, dass die völlig frei verbreitet werden können, aber an den Stellen, wo sie ausgeführt werden, wird sozusagen zurückgemeldet an den Urheber, dass es ausgeführt wurde und bestimmte Attribute, nämlich zum Beispiel an welchem Ort. Das bedeutet, dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt einen File über die Welt verbreiten lasse, über irgendwelche Tauschbörsen, dass ich dann zumindest eine Rückmeldung kriege, wo das überall hingekommen ist, vielleicht sogar eine Landkarte, wo man sieht, das verbreitet sich jetzt gerade in Asien ganz ungeheuer oder sowas, was vielleicht auch eine ganz andere Art von ja, sozusagen Feedback über den Gebrauch von Medienobjekten ist. Und an ganz vielen Stellen gibt es heutzutage Forschungsprojekte, also wir haben ja gerade auch wieder eins am Laufen, bei denen man die Medienobjekte sozusagen versucht mit so einem Container drumherum zu versehen, der Zusatzfunktionen sozusagen realisiert. Okay, aber vielleicht zurück nochmal zu diesen rechten Modellen, die ja auch durch solche Containermodelle eben realisiert werden können. Den Mark Stefik, den haben wir schon getroffen kurz, der hat also diesen Artikel geschrieben, Letting Loose the Light, und der hat am Xerox-Labor eine Sprache erfunden, die hieß damals DPRL, Digital Property Rights Definition Language, basierend auf diesen Ideen, die gerade vorgestellt wurden. Das ist jemand, der sich so im KI-Bereich bewegt und dementsprechend hat es die Lisp-Syntax. Ich weiß nicht, ob hinreichend viele Leute noch wissen, was Lisp ist. Eine funktionale Sprache, die im KI-Bereich definiert wurde. Und da gibt es eine Struktur für Programme und Daten. Das sind Bäume alles, Baumstrukturen. Das ist heutzutage nicht mehr so weit verbreitet, außer in bestimmten Spezialcommunities. Deswegen gibt es eine Variante, die das Ganze, die wesentlich populärer geworden ist davon, nämlich das sogenannte XRML, das von einer Firma, die von Xerox auch ausgegründet worden ist, von Content Guard definiert worden ist. Content Guard ist inzwischen zu einem wesentlichen Teil im Besitz von Microsoft. Diese Sprache, die PRL, ist dort in XML-Syntax verwandelt worden und das heißt dann Extensible Rights Management Language. xrml.org, können Sie es nachschauen, aktuelle Version ist 2.0. Die haben versucht, auch das in verschiedene Standardisierungsgremien einzubringen, wobei es, glaube ich, noch nirgends wirklich standardisiert ist. Ein Problem ist natürlich, dass Content Guard einerseits das standardisiert haben will und andererseits aber eben Patente auf ein paar Kernstücke dabei hält, was das für so freie Organisationen wie Oasis nicht so einfach macht. Es ist aber tatsächlich eine praktisch eingesetzte Lösung insofern, als XRML zum Beispiel in den Rechtemanagement-Lösungen von Microsoft tatsächlich benutzt wird. Deswegen haben die wahrscheinlich auch die Anteile an Content Guard gekauft. Und es gibt auch andere Standards wieder, die das XRML oder zumindest Basisideen davon benutzen. Also sehr bekannt zum Beispiel ist der sogenannte MPEG-21-Standard, ein ISO-Standard, in dem es eine Rights Expression Language gibt, die im Wesentlichen auf dem XRML basiert. Das ist also ein wirklich internationaler, offener Standard, der dann sich auch weiter verbreitet. Also zum Beispiel Open E-Book verwendet wieder MPEG-21. Also insofern ist es eine Sprache, die schon irgendwie ihre Verbreitung gefunden hat. Und wie gesagt, die Sprache adressiert momentan nur die Frage zu spezifizieren, was die Rechte sind. Sie sagt nichts darüber, wie man die Einhaltung der Rechte mit sozusagen Gewalt durchsetzt. Also was ist das Recht, das ich habe? Das ist zunächst mal aufgeteilt in sozusagen zwei Ebenen. Das eine ist zu beschreiben, wie ist das Gesamtverhältnis von einem Recht zu seiner Umgebung. Und das andere ist dann, was sind die Rechte selber? Ein Recht sozusagen zu besitzen, zu bekommen, bedeutet, dass sogenannte Grants erzeugt werden. Also ein Grant ist also eine, sowas wie eine Art Lizenz, die verbindet vier Dinge miteinander. Die verbindet einen sogenannten Principal, das ist derjenige, der das Recht wirklich kriegt, eine Partei. Das kann eine Person sein, kann aber auch eine Firma sein oder eine Stiftung oder was auch immer, das ist eine Gruppe von Personen, die jetzt letztlich eine Familie zum Beispiel auch, die kriegt diese Rechte. Dann gibt es natürlich eine Ressource, das ist wirklich das Medienobjekt, um das es geht. Also irgendein Werk oder auch ein Dienst könnte das auch sein. Und dann gibt es das Recht selber, also welches Recht habe ich, also zum Beispiel ein Abspielen oder Transportrechte oder sowas. Und dann gibt es natürlich diese Bedingungen, das sind diese Attribute, also insbesondere unter welchen Bedingungen, was muss ich zum Beispiel zahlen und Ähnliches. Und ein so ein Ding zusammen, also ein Principal kriegt an einer bestimmten Ressource ein bestimmtes Recht unter einer bestimmten Bedingung, das ist ein solcher Grant. Und insgesamt werden dann mehrere solche Grants in eine License zusammengepackt, also eine Lizenz besteht aus vielen solcher Grants und es kommt noch eine Sache dazu, dass da sozusagen ein Stempel mit drauf ist, dass derjenige, der die Lizenz ausgegeben hat, sich natürlich auch irgendwie identifizieren muss. Das heißt, es steht der Lizenzgeber, der Issuer, das ist der License steht mit drauf, das können auch mehrere sein. Und natürlich auch noch Zusatzinformationen für die gesamte Lizenz, wie zum Beispiel Gültigkeitsdatum, Verfallsdatum oder sowas. Also das ist jetzt mal die grobe Struktur. Wir haben also hier sogenannte Grants. Und interessant ist natürlich insbesondere dieser Bereich hier, Right, dort unten. Und das wird in XRML, in der sogenannten Content Extension behandelt, wo man nun konkret Rechte formulieren kann. Und man sieht, dass es dort eigene, wirklich definierte, spezifische Rechte gibt, die uns dann auch wieder bekannt vorkommen. Dort sind nämlich die Render Rights, Export, Play und Print sozusagen vordefiniert und die Transport Rights, Copy, Loan, Transfer sind vordefiniert und die Derivative Work Rights, Edit, Embed und Extract. Und die so Utility Rights, von denen vorher auch die Rede war, zum Beispiel Backup, Delete, Access Folder Info, also die zunächst mal einfach eine Information über das gesamte Verzeichnis von beteiligten Dateien zu haben, ein Install oder ein Uninstall zum Beispiel. Und es gibt zwei Arten von Ressourcen, die auch unterschieden werden in XML. Das eine ist ein digitales Werk und das zweite sind Metadaten zu dem digitalen Werk, Digital Work Metadata. Darüber werden wir auch denke ich, in einer der nächsten Vorlesungen, wenn wir uns ganz speziell über Metadaten unterhalten. Es gibt auch noch bei den Bedingungen natürlich die Bedingungen, die man sich so vorstellt, wie zum Beispiel, dass man einen Preis zahlen muss. Es gibt aber auch noch weitere Bedingungen, die an dem man erst im Moment nicht denkt, zum Beispiel einen sogenannten Helper, das heißt Software, die verwendet werden muss, damit man Recht überhaupt ausüben kann, die zum Beispiel irgendwelche Überprüfungen zuerst mal macht, zum Beispiel die Identität überprüft. Dann den Renderer, also man kann sagen, es darf nur auf einem bestimmten Gerät oder einer bestimmten Abspielsoftware eben verwendet werden. Und es kann auch die Bedingung sein, dass es nur dann abgespielt werden kann, wenn eine bestimmte Information eingebettet wird, ein sogenanntes Wasserzeichen, eine Watermark, die dann vielleicht auch die Möglichkeit, da werden wir uns auch noch genau unterhalten nächste Woche, die vielleicht eine Identifikation auch der Quelle wieder erlaubt. Also um das jetzt mal konkreter zu machen, ein Beispiel, wo man auch sieht, dass das durchaus für Webdienste und für solche Sachen, wie wir es in der letzten Woche angeschaut haben, Sinn macht. Wir haben also hier die berühmte Alice, die will einen Börsenkursdienst ansprechen und kriegt also dann natürlich auch einen entsprechenden Wert und zahlt dafür einen bestimmten Betrag. Das heißt, wir haben also eine Lizenz, die in dem Fall dieses eine Grant umfasst, die Alice ist der Principal, die Resource ist dieser Stockquote-Service, die Condition ist der Preis und das Recht ist, den einfach zu verwenden. Man sieht schon, dass es also über diese Rechte an Medienobjekten hinaus durchaus die Möglichkeit gibt, weitere Rechte zu definieren. Das XML erlaubt einem auch ein ganz neues, weiteres eigenes, selbstdefiniertes Vokabular zu definieren, aber Service Use ist auch vordefiniert. Ja, und das schaut dann wirklich so aus, das ist eine XML-Datei, wo es wirklich heißt License, Grant, Keyholder ist die Alice und typischerweise wird man natürlich nicht bloß die Alice erwähnen, sondern Informationen angeben, mit der man die Alice identifizieren kann, also eine digitale Signatur, wie das funktioniert, dass ich über entsprechende kryptografische Techniken Benutzer identifizieren kann. Darüber haben wir dann später auch ein eigenes Kapitelchen. Der Service ist einfach, wir machen das ein Use, also das Recht ist einfach, das ist das Use, da ist ein eigener Namespace für Service in dem Fall benutzt. Die Ressource wäre in dem Fall Service Reference, das könnte zum Beispiel wieder in der XML-Sprache mit WSDL, der Web Service Definition Language zum Beispiel, definiert sein. Und hier ist auch wieder in einem eigenen Namespace die Bezahlung geregelt, also Fee, Payment per Use, kostet $2, ist ganz schön teuer für einen Aktienkurs. Und dann wird hier natürlich auch noch gesagt, an wen das Ganze bezahlt werden muss. Und so muss man sich das vorstellen, so ist es auch in dem Standard geregelt. Ich denke, in die Details jetzt ganz tief einzusteigen, bringt nicht wirklich viel, aber es ist eine richtige XML-Sprache, in der ich solche quasi Verträge über die Rechte, die ich erhalten kann, ganz genau spezifizieren kann. Womit man schon mal eine Basis hat, um überhaupt entscheiden zu können, ist das Recht denn da und was muss passieren. Das ist auch nicht die einzige Sprache, die es da gibt, also bloß ein kleines zweites Beispiel. ODRL, Open Digital Rights Language, ist ein Konkurrenzprodukt, das so aus dem Mobilfunkbereich kommt. Es, denke ich, geht vieles davon auf Nokia zurück und wird von der Open Mobile Alliance favorisiert. Das ist ja so ein Verband von Mobilfunkherstellern, die früher mal als WAP-Forum bekannt waren und inzwischen viele andere Dinge machen, die allerdings auch so ein bisschen immer Probleme haben, ihre Standards durchzusetzen. Aber immerhin, die haben ein ganz ähnliches System definiert, wenn Sie das anschauen. Da stehen die Rechte sozusagen im Mittelpunkt. Es gibt aber auch die Parties, die dort angeschlossen sind, also so wie die Principles vorher. Es gibt eine Signatur, die damit dranhängt. Und es gibt bei den Rechten eben eine Beschreibung, bei den Permissions auch wieder Conditions, Constraints oder auch Voraussetzungen, das auszuführen. Das heißt, wir haben auch da wieder ganz ähnliche Sprachelemente wie in dem XRML. Und das wäre jetzt auch ein simples Beispiel in ODRL, wo man auch sieht, das ist im Prinzip auch wieder XML, vielleicht sogar ein bisschen einfacher zu lesen. Das wäre die Erlaubnis für ein bestimmtes Recht, nämlich Play. Und hier ist ein Constraint, nämlich der Container, das heißt, wo das abgespielt werden darf. Also es darf entweder in der CPU wirklich abgespielt werden oder es darf gespeichert werden, inclusive or, also oder auch beides. Und es gibt Voraussetzungen, nämlich exclusive or, eine der beiden Voraussetzungen muss erfüllt sein, also der Container exclusive or ist also plus so ein logischer Operator drüber. Entweder es muss vorbezahlt sein, prepay, oder es wird je Gebrauch bezahlt, also je Verwendung. Und da sieht man schon, dass das Beispiel offensichtlich aus Australien kommt, wo ich das habe. Wo habe ich die Quelle irgendwo hingeschrieben? Nee, steht das nicht hier. Das war eigentlich ein Versehen. Die Quelle gehört natürlich noch genannt. Also das australische Dollar. Ich denke, wie gesagt, die Idee ist ziemlich klar mit diesen Überlegungen, wie man die Rechte klassifizieren kann. Kann man natürlich so eine XML-Sprache bauen, die uns genau Rechte zu spezifizieren erlaubt. Was damit noch überhaupt nicht sichergestellt ist, ist natürlich, dass die Rechte wirklich eingehalten werden. Und das ist natürlich genau der Punkt, an dem es jetzt spannend wird und wo klassisches digitales Rechtemanagement sozusagen einsetzt. Also ich habe hier auch nochmal bei der Literatur übrigens noch ein Buch mehr dazu genannt, das ein bisschen weitere Aspekte, so ein bisschen auch im politischen und gesetzlichen Bereich über Rechtemanagement diskutiert. Und ich habe noch einen Artikel, über den wir dann gleich nochmal sehen werden, warum der da ist, über Trusted Computing von der Electronic Frontier Foundation genannt. Das werden wir also auch nochmal sehen, warum das eine Rolle spielt. Also jetzt geht es darum, ganz hart zu sagen, okay, da Medienobjekt, da ist eine Lizenz dafür da und wir wollen jetzt sicherstellen, dass die Lizenz eingehalten wird. Und das Verfahren, das das am sichersten derzeit macht, ist, dass man nun dieses Medienobjekt nicht so wie es ist zur Verfügung stellt, wie es jetzt als MP3 abspielbar ist oder als JPEG, sondern in verschlüsselter Form. Das heißt, man braucht einen Schlüssel, um das abspielen zu können, um das überhaupt in die dekodierbare Form zu bringen. Über Verschlüsselung werde ich eben genau aus dem Grund dann noch mal ein bisschen mehr sagen. Da setze ich jetzt im Moment mal voraus, dass wir uns das ungefähr vorstellen können. Das heißt, es gibt einen Schlüssel, den ich extra noch zusätzlich brauche, um das Objekt in eine lesbare, in dem Fall abspielbare Form zu bringen. Und ohne den Schlüssel ist es komplett unbrauchbar. Also eine Lizenz enthält jetzt eigentlich dann nicht mehr das Medienobjekt selber, sondern enthält natürlich im Wesentlichen diese Schlüssel. Das heißt, ich übertrage das Medienobjekt in verschlüsselter Form und als Lizenz kaufe ich quasi Schlüssel. Die Schlüssel müssen an die Rechte natürlich gebunden sein. Der Inhalt selber, der kann eigentlich abgetrennt werden. Das macht auch praktisch natürlich Sinn, dass der Inhalt eben vielleicht auf anderen Servern liegt als die Lizenzen. Wichtig ist, dass ich eben die Schlüssel mit den Rechten zusammenbinde. Damit habe ich die Möglichkeit, Lizenzen, also so ein Bündel aus einem Recht und einem Schlüssel, auch recht flexibel zu vergeben. Ich kann also für den gleichen Inhalt zum Beispiel verschiedene Lizenzen an verschiedene Leute geben oder ich kann auch eine Lizenz machen, die uns erlaubt, ganz viele Inhaltselemente zu adressieren. Also auch von dem Grund her ist es sehr sinnvoll, den Inhalt und diese Lizenzen voneinander zu trennen. Dann brauche ich natürlich in irgendeiner Form das, was Principles hieß in dem XRML und was man in dem als Parties zum Beispiel in dem ORDL hatte. Wir brauchen irgendwelche User Identities. Ich sage jetzt einfach bloß mal User Identities dazu. Was man auch an vielen Stellen haben will, wenn man Einschränkungen haben will, dass das auf einem bestimmten Gerät abspielbar ist, braucht man natürlich Device Identities, also Geräteidentitäten, was schon ein nicht ganz so simples Problem ist. Da habe ich nachher aber auch noch eine eigene Folie dazu. Das wäre jetzt so eine simple Referenzarchitektur, die jetzt auch aus dem Buch, das ich die ganze Zeit auf der Literaturliste habe, übernommen ist. Eine digitale Rechtemanagement-Referenzarchitektur. Wir haben den Client, das ist also mein PC oder Laptop oder iPod oder was auch immer, auf dem letztlich das Medienobjekt, nehmen wir mal ein Stück Musik, abgespielt werden soll. Und wir haben, wie gesagt, zwei verschiedene Server, den Inhaltsserver und den Lizenzserver. Was ich auf dem Client haben muss, ist nicht bloß natürlich diese Rendering Application, also den Player, der uns zum Beispiel jetzt die Musik abspielt, sondern den sogenannten DRM Controller, also ein Rechtemanagement-Steuerelement. Diesen DRM Controller, den haben Sie wahrscheinlich noch nie richtig gesehen, das ist auch nicht ein Stück Software, das Sie explizit installieren. Sie haben den aber alle auf Ihren Rechnern, weil in dem Moment, wo Sie einen QuickTime Player haben oder den Microsoft Media Player haben, haben Sie auch den entsprechenden DRM-Controller. Die sind de facto in diese Rendering-Anwendungen ganz fest eingebaut. Das ist sogar ganz wichtig, dass die davon nicht zu trennen sind. Und dieser DRM-Controller hat Zugriff auf die Identität des Clients, also im Idealfall sowohl des Benutzers als auch des Devices, was ja durchaus variieren kann. Verschiedene Benutzer können das gleiche Device benutzen. Und dann gibt es hier auf dem License-Server gibt es also einen Lizenzgenerator. Es gibt die Rechte und die Identitäten sind dort verzeichnet. Wir haben natürlich Schlüssel und man sieht, es wird eine Lizenz, wird zusammengepackt aus Schlüsseln und Rechten. Und zwar wird auch die Lizenz verschlüsselt und zwar deswegen, dass wir die Schlüssel von den Rechten nicht mehr trennen können. Das ist auch ein Thema, das wir uns nochmal separat anschauen werden. Dass ich Verschlüsselung auch benutzen kann, um zwei Dinge sozusagen fest miteinander zu verbinden, dass ich nicht das eine übertragen kann ohne das andere. Ich werde nicht die Schlüssel ohne die Rechte übertragen. Das wäre nicht sinnvoll. Und der Content-Server, der enthält wirklich den Content, weitere Daten dazu, Metainformationen dazu und natürlich macht er Pakete draus, die den Content, den eigentlichen Dateninhalt, Medieninhalt mit Metadaten zusammenpackt und das Ganze natürlich verschlüsselt. Ja, wie ist jetzt der Ablauf? Also das ist, wenn man sich von Anfang an vorstellt, wenn Content eingespielt wird sozusagen, dann wird der natürlich verschlüsselt bereitgestellt. Das ist zunächst mal das, was wir machen. Das heißt, wir stellen uns jetzt vor, der Client ruft diesen Content ab. Der Content ist dort bereitgestellt worden und wird jetzt nehmen, spätestens in dem Fall, ich abrufe, vielleicht auch schon vorher, wird der in verschlüsselter Form als Content Package an den Client übertragen. Das heißt, wir haben jetzt diesen DRM-Packager, der hat es zusammengebaut, Inhalt, Metadaten verschlüsselt und überträgt dieses ganze Paket an den DRM-Controller, der also nun unbrauchbaren, verschlüsselten Garbage zunächst mal vor sich hat, damit nichts anfangen kann. Damit er was mit anfangen kann, muss der DRM-Controller den License-Server kontaktieren und dem natürlich auch Informationen mitgeben, nämlich über die Identität des Clients und des Geräts. Die werden überprüft von dem License-Generator mit den Identitäten, die auf dem Lizenzserver da sind. Also zum Beispiel ist ja vielleicht eine Registrierung schon da, dass man das benutzen kann, oder es sind Kontodaten da, denken Sie jetzt an zum Beispiel iTunes Music Store, der funktioniert im Wesentlichen nach dem Prinzip, wobei für Musik die Verschlüsselung schon weggelassen ist, bei Videos ist es noch so, früher war die Musik auch verschlüsselt. Also der fragt die Identitäten nach, kriegt also raus, kennen wir den Benutzer gegebenenfalls, durch Registrierung nachverlangt und ähnliches. Damit kann ich sozusagen rausfinden, was Rechte sind. Idealfall wäre zum Beispiel, der Benutzer hat schon ein Recht vorbezahlt oder er hat einen Account, wo er eben jetzt nur noch 99 Cent zahlen muss und dann darf er das abspielen zum Beispiel. Das sind also die entsprechenden Rechte, die nun aus der Datenbank geholt werden und eventuell zunächst mal auch noch eine finanzielle Transaktion benötigen, zum Beispiel 99 Cent abzubuchen. Und dann bedeutet das, ich kriege eine Lizenz, das heißt, ich darf es abspielen und in dieser Lizenz drin ist der Schlüssel, mit dem ich dann der DRM-Controller auf den Inhalt wirklich zugreifen kann. Die Lizenz geht an den DRM-Controller, der hat ja den verschlüsselten Inhalt auch und das Ganze gibt er dann entsprechend wieder. Also ist der grobe Ablauf. Das Ganze steht hier einfach nochmal für den Fall, dass Sie das einfach nachlesen wollen. Das habe ich jetzt gerade alles erzählt. Zwei Sachen vielleicht noch dabei. Das eine ist, den Benutzer zu identifizieren, ist absolut nicht trivial. Im Normalfall ist einfach irgendwie Benutzername oder E-Mail-Adresse und Passwort, was nicht so einfach ist, weil dann kann ein anderer sich als der Benutzer ausgeben. Streng wäre, biometrische Daten zu verlangen, zum Beispiel einen Fingerabdruck oder sowas, aber wieder andere Probleme hat, weil damit plötzlich höchst sensitive Daten für einen absolut nicht so furchtbar wichtigen Zweck, nämlich Musik abspielen, benutzt werden. Und vielleicht ist das eine Firma, der man nicht jetzt seinen Fingerabdruck vertrauen will, mit der man dann plötzlich irgendwie jemand in die USA einreisen lassen kann mit den Daten. Das ist auch nicht so sinnvoll. Am besten eigentlich ist ein sogenanntes digitales Zertifikat, das uns meistens von der dritten Partei geliefert, sicherstellt, dass der Benutzer tatsächlich der ist. Und das können wir auch dann in der Vorlesung, wo es um Kryptotechniken geht, noch mal ein bisschen genauer anschauen, wie sowas funktionieren kann. Dass sozusagen am Ende eigentlich sichergestellt wird, da hat man jemanden einen Pass überprüft von dem Menschen und geschaut, dass das der wirklich ist. Beim Gerät ist es auch nicht so einfach. Man kann im Prinzip Seriennummern von verschiedensten Komponenten auslesen, wobei eine eindeutige Identifikation für einen bestimmten Rechner extrem schwierig ist, weil dort die Komponenten ja auch ausgetauscht werden können. Die IP-Adresse ist schon mal überhaupt nicht gut, weil die kann man problemlos einstellen. Es gibt schon andere Adressen, die sind schon besser, zum Beispiel diese Media Access Control Adressen, also die Adressen vom Zugriff auf Ethernet und WLAN und so weiter. Aber auch da ist es so, dass man natürlich eine Karte austauschen kann. Typischerweise wird heutzutage so eine Kombination von verschiedenen Identifikatoren benutzt, je nachdem, mit welchem System man es zu tun hat. Also bei manchen ist es so, dass tatsächlich, wenn man das Gerät umbaut, wenn man Komponenten austauscht, dass man dann die Lizenzen irgendwie aktualisieren muss, weil sich dann die Identität des Geräts verändert hat. Na, das schaut alles sehr schön aus, ist aber de facto nicht ganz so schön, wie es tut. Man kann nämlich an vielen Stellen das Ganze angreifen. Und das wissen Sie ja, dass also eigentlich kaum eines dieser Schutzsysteme ohne entsprechende erfolgreiche Angriffe gibt. Also eine Sache ist zum Beispiel, was noch nicht unbedingt alleine was bringt. Ich kann natürlich diesen verschlüsselten Inhalt hier abgreifen und an jemand weitergeben, der nicht der entsprechende Adressat ist. Das bringt für sich alleine noch nicht richtig was. Wenn ich aber eben Lizenzen auch abgreifen kann, dann kann das, Entschuldigung, nochmal, dann kann das natürlich sehr wohl, wenn es entsprechend allgemeine Lizenzen sein, mir die Möglichkeit geben, dass ich auf einem ganz anderen Gerät diese Inhalte wiedergeben kann. Und wenn ich das einmal geschafft habe, kann ich ja dann versuchen, auch diese Einschränkung, da ist er ja unverschlüsselt, dann der Inhalt, diese Einschränkung wegzunehmen, den ungeschützt weiterzugeben. Was kann ich noch alles klauen? Ganz schlimm ist natürlich, den nicht verschlüsselten Inhalt zu klauen, was ganz schnell passieren kann, weil der natürlich auf den Servern in dieser Firma liegt und es dort irgendwelche Hilfskräfte gibt, die irgendwelche Backups machen und vielleicht das Versehen mal irgendwas mitnehmen oder so. Ist also auch ganz, ganz schnell passiert. Ist insbesondere in der Filmindustrie, denke ich, die Hauptquelle für Raubkopien. Da gibt es also auch ausführliche Untersuchungen, dass die Kopien, die im Kino abgefilmt sind, gar nicht so viel ausmachen, sondern vor allem die, die irgendwo im Produktionsprozess abgezweigt werden. Das sind Vorversionen, Sachen, die eigentlich bloß für die Presse gedacht waren, die also vor dem ganzen System rausgezweigt werden. Dann kann ich natürlich, genauso wie ich den unentschlüsselten Inhalt habe, kann ich natürlich auch Verschlüsselungselemente, also zum Beispiel die Schlüssel selber, klauen und damit die sozusagen an der ganzen Maschinerie vorbei dem DRM-Controller geben. Ich kann nicht zu vergessen auch die Identität natürlich klauen, also sprich, wenn das zum Beispiel bloß Benutzername, Passwort ist, kann ich die natürlich einfach nehmen und mich als derjenige ausgeben, bis dahin, dass man das Gerät tatsächlich klaut und auf dem das abspielt, dass jemand anders gehört. Also es gibt eine Vielzahl von Angriffen. Die offensichtlichste vielleicht ist die noch an der Stelle hier. Wenn man die ganzen komplizierten mal vergisst, diese Stelle hier, sobald der DRM-Controller seine Arbeit gemacht hat und zufrieden ist und das Ganze abgespielt werden darf, haben wir natürlich den Inhalt da. Der wird jetzt wiedergegeben, ohne dass dort irgendeine Verschlüsselung da ist. Kann ja gar nicht anders sein. Ich will ja den Medieninhalt sehen, hören. Und in dem Moment hat mein System den zur Verfügung und an der Stelle kann man natürlich auch versuchen, den abzuzweigen. Die brutalste Variante davon ist ganz einfach, eine Kamera eben vor den Bildschirm zu stellen oder ein Mikrofon neben den Lautsprecher. Das gibt zwar mäßige Qualität, aber egal wie auch immer das vorher kompliziert kodiert wird, habe ich hinterher meine eigene Kopie. Da gibt es zwar Versuche, dort Schutzmaßnahmen zu treffen, aber die sind extrem schwierig, sozusagen noch dort unterzubringen, diese Schutzhilfsmittel. Also was man sieht, es ist ziemlich schwierig. Insbesondere gibt es eine Stelle, an der es eben extrem gefährlich ist, nämlich diese Bruchstelle zwischen DRM-Controller und Renderer. Tatsächlich ist es so, dass viele der Prinzipien sozusagen, wie man die rechte Management-Systeme aushebelt, daran basieren, dass man Software zum Beispiel reverse-engineert und auseinandernimmt, den DRM-Controller und den Renderer und genau an diese Stelle dazwischen quasi so mit dem chirurgischen Messer reingreift und hier abzweigt. Das heißt, diese Ankupplung sollte also ganz extrem dicht sein. Man sollte die nicht voneinander trennen können. Und das ist nicht ganz so einfach. Also ich habe ja schon erzählt, Apple iTunes, QuickTime, Media Player, das sind Acrobat, E-Book Readers, das sind diese Softwareobjekte, von denen wir reden. Bei Spezialgeräten wie dem iPod ist das halbwegs gut sicherzustellen, weil den aufzuschrauben und da drin zu manipulieren, ist relativ gut, sich dagegen zu schützen. Aber wenn ich jetzt einen allgemeinen PC habe, dann wird es schon extrem kompliziert, weil mich zu schützen, insbesondere wenn das abgespielt wird, das landet ja in irgendwelchen Puffern, das endgültige Produkt muss also irgendwo dem Betriebssystem zumindest zugänglich gemacht werden, das dekodierte Signal. Das bedeutet, dass man nun auf die Idee kommt, die Industrie auf die Idee kommt, die Systeme von vornherein, die Computersysteme von vornherein so auszurichten, dass diese Möglichkeit, irgendwo die Software zu manipulieren, diese Anbindung von DRM-Controller und Player zu manipulieren oder auch den wirklich ausgespielten Inhalt nochmal abzufangen, bevor er wirklich angezeigt wird, die eben ausschließt. Ja, und Sie sehen schon dieses Stichwort Trusted Computing und eine relativ beeindruckende Liste von Herstellernamen, die sich in dem Bereich engagieren, die hinter dieser Initiative stehen. Zum Teil auch so ein bisschen historisch natürlich, jetzt mit Sun. Also die Initiative ging aus von Microsoft und hieß damals mal Palladium. Ist dann umgetauft worden, wie Microsoft das ja gerne macht, als Next Generation Secure Computing Base. Und nach einer Quelle, die ich dazu gefunden habe, heißt es so, dass der Bill Gates gesagt hat, wir haben dieses ganze Konzept uns ausgedacht, als wir über Musik, nämlich über Lizenzschutz von Musik nachgedacht haben. Also der Zusammenhang zwischen Trusted Computing, dem, was ich jetzt gerade hier beschreibe, ist nicht der reine Zufall. Trusted Computing geht aber viel weiter, nämlich Geschäftsdokumente, E-Mail, verschiedenste Inhalte, die ja auch vertraulich sind und geschützt werden müssen. Es gibt inzwischen eine Trusted Computing Platform Alliance oder Trusted Computing Group, ist auch wieder umgetauft worden, und die baut Hardware-Unterstützung. Das heißt, wir haben wirklich, da ist ein Bild, wir haben wirklich ein Trusted Platform Module, das in den PC eingebaut ist, und wundern Sie sich nicht, bei den allermeisten PCs, die man heutzutage kauft, ist das Ding tatsächlich auch schon wirklich eingebaut. Die Hardwarehersteller setzen das tatsächlich durch. Es ist allerdings so, dass die allermeisten Betriebssysteme das noch nicht wirklich in dem vollen Umfang nutzen, wie es möglich ist. Die Idee dabei ist, dass dieses Hardware-Element extrem schwierig zu manipulieren ist. Das ist in einer Art und Weise gebaut, dass es sich selber außer Funktion setzt, wenn man anfängt, daran was umzubauen. Es liefert schon mal eine eindeutige Identität für das jeweilige System mit. Es ist schon mal ein Identitätsträger. Und es liefert die Basis für spezielle Betriebssystemfunktionen, die uns nun alle diese Funktionen, die wir vorher brauchen, sicherstellen. Insbesondere ist das Ziel, dass man Rechtemanagement stabil machen kann, dass man es nicht manipulieren kann, dass gleichzeitig auch Softwarelizenzen entsprechend geschützt werden können, dass ich wirklich nur die gekaufte Software ausführen kann oder dass ich auch elektronisches Geld oder andere wertvollen Schlüssel dort abspeichern kann. Die Grundidee dabei ist, dass eben in diesem TPM, in diesem Trusted Platform Module, ein eindeutiger Schlüssel für mein Gerät drinsteckt, und ohne diesen Schlüssel geht grundsätzlich schon mal überhaupt nichts. Es ist so, dass die Hardware tatsächlich dafür sorgt, dass Programme voneinander getrennt bleiben. Das heißt, es gibt sogenanntes Memory Curtaining, also einen Vorhang zwischen Speicherbereichen. Das heißt, ich habe Speicherbereiche, die von anderen Programmen nicht zugänglich sind, die auch dem Betriebssystem unzugänglich gemacht werden können. Das heißt, ich kann dafür sorgen, dass so ein DRM-Controller zum Beispiel seinen eigenen Speicherbereich benutzt, der dem Betriebssystem unzugänglich ist, dass er also auch durch die besten Programmierkünste es nicht schaffen kann, in diesen Speicherbereich zuzugreifen, weil das von der Hardware her schon sichergestellt wird. Die Ein-Ausgabe-Kanäle selber sollen auch verschlüsselt werden. Das ist auch keine Zukunftsmusik, wenn Sie sich moderne Fernseher anschauen, die mit dem HDMI-Standard arbeiten. Bei HDMI ist es tatsächlich so, dass Ihr DVD-Player und der LCD-Panel-Fernseher verschlüsselte Daten übertragen. Das Fernsehsignal sozusagen, Videosignal, wird nicht so übertragen, dass man das abzweigen könnte und was mit anfangen, sondern dann werden Schlüssel ausgetauscht und wird verschlüsselt übertragen. Dementsprechend sollen also nur noch Anzeigegeräte benutzt werden, in so einem Fall, die eben auch den Kanal zum Anzeigegerät entsprechend schützen. Gut, die Informationen, kryptografische Schlüssel und so weiter, werden nicht wirklich gespeichert, sondern werden letztlich erst generiert, wenn man sie wirklich braucht, und werden in einer Art und Weise generiert, dass die Identität dieser Hardware, auf der das Ganze läuft, einbezogen wird. Das heißt, den Schlüssel kann ich auf einer anderen Maschine überhaupt nicht erzeugen, wenn ich nicht physisch das gleiche Trusted Platform Module habe. Und das Letzte, was ganz besonders zweifelhaft vielleicht ist, aber schon logisch in dem Zusammenhang, die Trusted Computing Idee ist, dass man Remote Attestation hat. Das heißt, ich kann das System von außen quasi beurteilen, in welchem Zustand es ist. Ich kann also als Außenstehender mir quasi ein Zertifikat holen, indem ich rauskriege, ob auf dem System die dafür vorgesehene Software installiert ist oder irgendwas an der Software manipuliert worden ist. Also es gibt quasi einen Statusschlüssel für das System, den ich von außen überprüfen kann. Und wenn jemand Software installiert hat, die nicht autorisiert ist, dann kann ich das von außen bemerken, bevor ich mit dem System überhaupt näheren Kontakt aufnehme. Das sind alles sehr vielversprechende Ziele irgendwie. Andererseits wird es einem so ein bisschen seltsam, wenn man das alles liest, was die Konsequenzen sind. Also einerseits ist der Vorteil natürlich, dass es guten Schutz gegen zum Beispiel irgendwelche manipulierte Software, gegen Viren und sowas gibt. Es ist ein starkes Hilfsmittel, um Vertraulichkeit von Daten zum Beispiel sicherzustellen. Insofern hat es eine ganze Reihe von positiven Seiten. Warum das Ganze sehr kritisch beäugt wird, ist, dass es natürlich irgendwie dem Benutzer die Kontrolle über sein eigenes Gerät wegnimmt, dass die Inhalte nicht mehr wirklich frei zu kontrollieren sind, dass insbesondere der Hersteller eine extrem starke Position, sowohl der Hardwarehersteller als auch die Softwarehersteller, insbesondere auch die, eine sehr starke Position haben, dass sie einen einerseits auf diesem Gerät und der dazugehörigen Software festnageln können, dass ich nicht irgendwie andere freie Software benutzen kann, sondern die muss zuerst mal von dem Hersteller zertifiziert werden, dass ich sie überhaupt benutzen kann. Damit ist also Open-Source-Software in einer sehr komplizierten Situation. Dass insgesamt eigentlich kein Zufall, dass Microsoft das favorisiert und Intel ist eine generell eine Struktur ist, die Monopole fördert und nicht den Wettbewerb. Also insofern eine Sache, wo man sich sehr gut überlegen will, ob man das tatsächlich will. Wie gesagt, Open-Source-Software habe ich schon erwähnt. Ein kleiner Nachteil ist natürlich auch noch, dass man, wenn dieses eine TPM, wenn das ausfällt oder Hardware-Probleme hat, dass dann das gesamte System ausfällt. Das heißt, wir haben so einen Single Point of Failure noch dazu. Aber was man machen kann natürlich, ist dort Rechtemanagement wirklich konsequent umsetzen. Und um ehrlich zu sein, ist das der einzige Pfad, auf dem man sozusagen halbwegs sicherstellen kann, dass die Manipulationen nicht passieren können, dass man also nicht den Kopierschutz und so weiter umgehen kann. Ja, das ist jetzt so eine Frage. Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass da auch eine Folie kommt, aber es macht nichts, wenn da keine mehr kommt. Ich will auch nicht zu viel über Trusted Computing jetzt noch reden. Man sieht schon, wohin das Ganze führt. Also es führt dazu, dass letztlich ein konsequentes, wirklich ganz konsequentes Durchsetzen nur dann möglich ist, wenn man eben sehr, sehr extreme Maßnahmen auf der Plattformseite trifft, was man dann, wovor die meisten Leute zurückschrecken und was bis jetzt ja auch nicht Realität geworden ist, dass Consumer-PCs wirklich diese Trusted Computing-Features tatsächlich nutzen. Und wenn man die nicht nutzt, dann ist man natürlich in der Situation, dass man letztlich wieder damit rechnen muss, dass das Rechtemanagement nicht wirklich funktioniert. Dementsprechend ist es so, dass in der Industrie an vielen Stellen ja darüber nachgedacht wird, man sieht es ja bei Apple zum Beispiel mit iTunes, dass die Musik eben dann doch nicht verschlüsselt freigegeben wird, weil es letztlich der einfachere Weg ist und auch dem Benutzer weitergehende Nutzungsmöglichkeiten gibt. Also es ist überhaupt nicht klar, was mit dem Rechtemanagement auf die Dauer passieren wird. Beim Video macht es iTunes ja auch noch, auch um den Videoverleih zu realisieren. Also es ist in so einem Zwischenstadium. Es ist sehr viel gehasst. Es ist trotzdem eine Technologie, in die Industrie sehr viel investiert. Was man vielleicht sich noch überlegen muss, wenn man das vergleicht mit diesen ganzen anderen Modellen vorher, mit so pauschalen Abgaben auf die Geräte, ist der Aufwand, den man jetzt hier sieht, natürlich schon enorm hoch, der in dem Rechtemanagement steckt. Und das ist vielleicht auch ein Grund, warum es eben möglicherweise sinnvoller ist, zu sagen, jeder Internetbenutzer zahlt eine bestimmte Flatrate, mit der einfach Mediennutzung abgedeckt ist, und das kann man ausrechnen, das ist nicht so, dass der Internetzugang dafür dramatisch teurer wird. Und man könnte es umverteilen, ähnlich wie bei der GEMA und oder auch sogar über die GEMA, und hat sich viele der technischen Probleme vom Hals geschafft. Das ist zum Beispiel diese Electronic Frontier Foundation, von der ich vorher den Artikel auch bei der Literatur hatte, da kann man so ein bisschen in der Richtung Gedanken nachlesen. Dass es andere, freiere Modelle gibt, die letztlich auch den Urhebern ihre Rechte sichern. Insofern hat man immer so ein bisschen den Verdacht, dass viele dieser Lösungen eben auch mit anderen Intentionen verbunden sind. Also zum Beispiel Monopole von einem Hersteller zu fördern, ob das jetzt Apple oder Microsoft ist, macht in dem Fall keinen Unterschied. Insofern, also sehr viel Industriepolitik auch dahinter. Ja, es ist doch ein ganz interessantes Gebiet, finde ich, insgesamt und eben nur teilweise technisch. Nächste Woche werde ich noch ein bisschen in dem Rechtemanagement weitermachen und insbesondere die andere Seite noch anschauen, nämlich diese Wasserzeichen, die hier immer wieder vorkamen. Das ist natürlich genauso ein Thema, das man auch zuerst mal verstehen muss technisch. Dankeschön für heute.